Guten Morgen, Jenny hier. Und bevor ich dann heute mal zu einem richtig wichtigen Thema komme, also dem zweiten Teil von der letzten Folge, nämlich Nebentätigkeiten im Bundestag, Lobbyismus, gut oder schlecht und den Reden der CDU über die Jahre verteilt zu einem Lobbyregister, möchte ich hier kurz noch was allgemein sagen zu dem, was übers Wochenende verteilt passiert ist in Bremen und im Emsland. Dort kam es zu dem Einsatz von Schusswaffen der Polizei gegen Menschen. Es ist noch nicht alles klar und ich habe mich aus gutem Grund bei Twitter nicht weiter darüber geäußert. Also ich möchte die Polizei nicht in Schutz nehmen und ich möchte sie auch nicht verurteilen. Ich habe nur geschrieben, dass es eine interne Herangehensweise gibt und generell eine Herangehensweise, was den Einsatz von Schusswaffen in Deutschland durch die Polizei angeht. Und nur für diesen Sachverhalt möchte ich sagen, ich finde es sehr gut, wie in Deutschland das geregelt ist. Es gibt erstmal die Tatsache, dass die Polizei eher bedacht, ich meine ja klar, jeder Mensch, der durch den Einsatz einer Schusswaffe ums Leben kommt, durch die Polizei, egal in welcher Situation, ist einer zu viel. Irgendwas ist dann immer schiefgelaufen, auf welcher Seite auch immer. Das möchte ich nicht beurteilen. Die Polizei hat aber durchaus das Recht, eine Waffe einzusetzen, wenn es darum geht, sich selber oder unschuldige Dritte zu schützen. Und soweit ich weiß, gab es in beiden Fällen eine Person, die zumindest mit einem Messer bewaffnet war. Wie das in Deutschland geregelt ist, ist Folgendes. Es gibt interne Untersuchungen, jeweils beim Innenministerium. Gleichzeitig erhebt die Staatsanwaltschaft aber sofort Anklage, entweder wegen fahrlässiger Tötung, wie in diesem Fall, oder wegen Körperverletzung, wenn die jeweilige Person überlebt. Das ist hier leider nicht der Fall gewesen in Emsland und in Bremen. Aber es ist in keinster Weise zu vergleichen mit zum Beispiel der Herangehensweise in Amerika. Es gibt keine internen Untersuchungen an sich und dann wird Anklage erhoben, sondern es wird sofort Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft untersucht das. Nebenher laufen Ermittlungen, auch beim Ministerium. Es wird das Ganze aufgerollt. Es werden Aussagen festgehalten der Polizisten, derjenigen, die das Ganze beobachtet haben, also Zeugen. Und es wird nichts unterm Deckel gehalten sozusagen, sondern man geht da sehr offen mit um und es wird, wie gesagt, sofort ermittelt. Und es werden nicht durch die eigene Polizeistation dieser Sachverhalt festgestellt, sondern tatsächlich durch dritte, unbeteiligte Polizisten. Also die Untersuchungen machen halt Polizisten, was soll man da sagen? Die sind auch für sowas zuständig, aber halt nicht die eigenen Kollegen. Und was genau schiefgelaufen ist oder ob was schiefgelaufen ist, das stellt dann, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft und ein Richter in einem Verfahren, einem unabhängigen rechtsstaatlichen Verfahren fest. Und nur für diesen Sachverhalt, finde ich, ist es sehr gut geregelt. Polizeigewalt an sich, das Problem Rassismus in den Strukturen der Polizei und wie man damit intern auch umgehen muss, und was es da auch für externe Kontrollgremien geben muss, ist davon alles klar machen, eher unabhängig das doch und muss natürlich sehr gut als geregelt hat, weitere Probleme angegangen werden. Dass wir im internationalen Vergleich bei einer Einwohnerschaft von 80 Millionen doch tatsächlich eine sehr, sehr geringe Opferzahl durch den Einsatz von Schusswaffen durch die Polizei haben. Das ist wirklich der absolute Ausnahmefall in Deutschland und wird auch rigoros aufgearbeitet und untersucht. Und das sollte man dann auch mal lobend erwähnen, wenn die deutschen Polizeistrukturen eine Umgangsweise gefunden haben mit solchen Fällen, die zum Beispiel in den USA momentan undenkbar ist, dass ein Polizeibeamter, der eine Waffe einsetzt, sofort erstmal angeklagt wird, ist da auch nicht normal, um ehrlich zu sein. Das ist hier absoluter Standard und das ist ein sehr guter Standard. Und den wollte ich auch mal lobend erwähnen hier in dem Podcast. Nichtsdestotrotz tut es mir natürlich leid für die Angehörigen, sowohl desjenigen oder derjenigen, die erschossen wurden, als auch für die Polizisten, denn ich weiß, es gibt einige, die finden, da gehen nur Leute hin, die so eine Affinität für Gewalt haben und es lieben, auf andere Menschen anscheinend zu schießen. Ich weiß nicht, was sich manche Leute wirklich denken. Aber es ist auch für jemanden, der bei der Polizei ist und eine Waffe benutzt, jetzt, das ist kein Spaß. Das hinterlässt auch bei denjenigen, die die Waffe einsetzen, natürlich eine entsprechende Folgen. Und das sind keine Psychopathen, die halt nur darauf warten, mal jemanden zu erschießen. Sondern das ist auch für die Beamten eine richtige Belastung. Deswegen tut es mir auch für diejenigen, die geschossen haben, leid. Und dann an dieser Stelle einen Gruß an Anna S. Punkt. Bei Twitter hat sie mir nämlich geschrieben: Ich möchte im Strahl kotzen. Wie arrogant und elitär und empathielos und realitätsfern können UnionspolitikerInnen denn sein? At Jenny und at Schmidlab, könntet ihr bitte ranten? Ich ertrage das nicht. Ich bemühe mich um einen ausführlichen Beleg, versprochen. Und dabei hat sie verlinkt, und zwar, dass Frau Staatsministerin Beer, ihr wisst schon, die mit den Flugtaxis, die viel gelobte Corona-Warn-App des Bundes sehr gelobt hat und gleichzeitig mokiert hat, dass die nicht auf allen Handys funktioniert. Das stimmt. Nur die neueren Versionen, das ist nämlich ein Problem. Und dann kritisiert Frau Beer anscheinend, dass das Nicht-Funktionieren auf den alten Handys hauptsächlich daran liegt, und für die Leute, die so ein altes Handy haben, dass die Menschen zu bequem sind, sich ein neues zu kaufen. Also, als jemand, dessen Vater gefühlte 20 Jahre das gleiche Nokia-Handy hatte, kann ich durchaus belegen, dass manche Menschen halt an ihrem alten Handy hängen. Aus Bequemlichkeit oder weil man sich halt dran gewöhnt hat oder weil das alte Nokia-Handy halt nur zum Telefonieren da ist und manche älteren Bürgerinnen und Bürger vielleicht diese ganzen Smartphones mit Display, Touchscreen und so wirklich nicht so toll finden. Also nicht jeder muss ja so ein Touchscreen irgendwie als Handy haben. Ich unterstelle jetzt mal, das ist aber jetzt nicht die Regel. Was hier das Problem ist, ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, und die kennt Frau Beer natürlich nicht, die sich nicht zwangsweise ein neues Handy alle 2 Jahre leisten können. Ja? Und dass es durchaus Smartphones gibt, unter anderem von Apple, die schon Smartphone-Funktionen haben, mit Touchscreen und allem so ein Zeug, die nach einer Weile aufgegeben werden und nicht mehr erneuert werden, weswegen die Apps nicht mehr funktionieren, aber die reichlich teuer waren und man in der Regel nicht einfach mal so ein neues Apple-Smartphone für 1.000 Euro kaufen kann. Ich weiß nicht, Anna, wie ich da noch renten soll. Die Frau ist offensichtlich völlig daneben. Mir fehlen, um ehrlich zu sein, die Worte. Wie man behaupten kann, dass alle Menschen, die kein Smartphone haben, wo die App funktioniert, einfach nur zu bequem sind, ein neues Handy zu kaufen. Man könnte sich auch überlegen, eine App zu benutzen, die auf allen Systemen funktioniert. Nur so als Idee, ja. Auf bestimmten Handys gibt es zum Beispiel auch keine App-Funktion. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber so grundsätzlich davon auszugehen, dass wenn die App nicht auf deinem Handy funktioniert, bist du einfach nur zu faul, dir ein neues zu kaufen. Ja, Frau Staatsministerin Beer hat das Geld, um sich jede Woche ein neues Handy zu kaufen. Und selbst für mich ist das eher so eine Frage, brauche ich jetzt wirklich ein neues Handy? Weil das ist halt teuer. Ja? Oder willst du das Geld nicht irgendwie investieren, indem du dein Auto zum Beispiel reparierst? Für manche Menschen in dieser Gesellschaft, die Frau Bär offensichtlich nicht kennt, ist das nämlich so eine grundsätzliche Frage. Wozu benutzt du die 10 letzten Euro des Monats? Vielleicht, um Essen zu kaufen? Ja? Zur Tafel zu gehen, um da günstig nochmal für den Rest der Woche Essen zu haben? Weil wenn du in den Laden gehst, kannst du es dir nicht leisten. Oder die 10 Euro nehmen und dir ein neues Handy kaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Bär. Sie haben mal wieder voll in den Mustopf gegriffen und bewiesen, dass Sie von der CSU keinerlei Verbindung zu Menschen haben, denen es einfach mal schlecht geht und die finanziellen Mittel nicht haben, um ein neues Handy zu kaufen. Ich würde wirklich gerne mal mit Frau Bär unter vier Augen sprechen. Ja? Ich meine, allein an der ganzen Lobbyismusdebatte sieht man ja, wie völlig verquer das ist. Das Problem ist wirklich, dass sie wenig Kontakt zu Menschen haben, die nicht ihrer eigenen Sichtweise entsprechen oder eine andere Lebenserfahrung haben. Das ist nämlich das Problem, dass die CSU und CDU nicht zulässt, in ihrer Denkweise, dass es Menschen in diesem Staat geht, denen es wirklich finanziell dreckig geht und die echte Probleme haben, schon vor der Corona-Krise und die jetzt natürlich noch zunehmen. Und das ist natürlich kein Problem deine Bequemlichkeit ist, ein neues Handy zu kaufen, sondern ein Problem des Geldbeutels. Ja? Also Anna, wenn du da noch mehr hast, bitte immer gerne. Solltest du ein Audio Clip davon finden, spiele ich das hier gerne mal ab. Aber das ist so typisch CDU, CSU, dazu kann man eigentlich nicht immer viel sagen, außer die ist völlig plemplem, die Frau. Und sollte mal vielleicht die nächsten 6 Monate ihre Diät spenden, ihr Mandat ruhen lassen, sich ehrenamtlich in einer Tafel betätigen. Und dann sehen wir mal weiter, ob sich ihre Sichtweise auf die Gesellschaft, in der sie lebt, nicht vielleicht ein bisschen verändert. Die Frau hat zu wenig Kontakt zu Menschen, die nicht in ihrer Blase leben. Und an der Stelle heute mal tatsächlich nur ein Kommentar, aber es ist ein Audiokommentar, deswegen spiele ich den hier mal ein und danach komme ich drauf zurück.
Guten Morgen, Thorsten hier. Hi Jenny, erstmal vielen Dank, dass du mir gesagt hast, wie ich hier Audiokommentare einsprechen kann. Das ist mega hilfreich für mich. Ich höre gerade deine aktuelle Folge zusammen mit der Franziska und es sind mir 2 Sachen aufgefallen. Also einmal Thema Mehrwertsteuer. Also gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass die Mehrwertsteuersenkung zu 100% an die Bevölkerung weitergegeben werden würde, alles im Konjunktiv. Habe ich da so 2 Sichtweisen drauf. Zum einen im Moment, ich oder wir als Familie verdienen mittlerweile gut Geld und sichere Jobs und da gebe ich dir recht und denke, kaufe ich mir jetzt eine Stichsäge, weil ich 1,16 Euro spare, kaufe ich mir die lieber jetzt oder in einem halben Jahr, sind Sachen, da denke ich nicht drüber nach. Also da würde ich eher googeln und gucken, dass ich sie irgendwo 30 Euro billiger bekomme. Aber wir waren früher, vor weiß nicht, 6, 7 Jahren, Hartz-IV-Empfänger und stark verschuldet, das Leben nicht verstanden, also so typisch, wenn du absteigenden Ast googelst, Familienfoto von uns gefunden. Das war keine coole Zeit und da muss ich dir sagen, wenn mir da jemand gesagt hat, ey, du sparst jetzt 1,16 Euro irgendwo im Monat, dann wären das genau 1,16 Euro mehr, die ich gehabt hätte und da hätte ich mich mega drüber gefreut. Denn viele Familien können nicht darüber nachdenken, ob sie denn jetzt gerade Geld zur Seite legen können oder nicht, denn man gibt mehr Geld aus, als man hat. Und da ist diese Senkung einfach sehr wertvoll. Gerade, dass der Lebensmittelhandel sich jetzt da schon zu bekannt hat, das zu machen, ist da, denke ich, ein Megaschritt und das wird sehr vielen Leuten helfen. Und Da ist es dann eher sekundär eine Hilfe für die Unternehmen als für genau diese gering verdienenden Menschen, die nämlich nicht die Wahl haben, Geld zurückzulegen. Und dann noch eine Sache, durchaus kontroverser zu sehen, ist das Nebentätigkeit von Abgeordneten. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall kontrollieren, was sie da machen und das auch transparenter machen. Auf jeden Fall. Ich würde den Abgeordneten aber schon zugestehen, dass sie Nebeneinkünfte machen können, solange sie ihr Amt vollständig auskleiden können und da quasi nicht doppelt Geld beziehen, weil sie mehr arbeiten als ein Tagstunden hat. Das geht natürlich nicht. Aber ich denke, dass das aus zwei Gründen Sinn macht. Zum einen bin ich dafür, dass man einen möglichst breiten Schnitt durch die Gesellschaft im Bundestag hat. Und aus dieser Hinsicht würde man sagen, die gut verdienenden Leute, die kriegt man dann einfach nicht. Ja, also, ja, ich bin jetzt jemand, ich verdiene mehr als ein Bundestagsabgeordneter und für mich wäre das jetzt erstmal ein Rückschritt. So, ohne Nebeneinkünfte. Würde ich in Ordnung finden, weil es irgendwie Dienst an der Gesellschaft und so, alles cool. Aber ich verdiene jetzt noch nicht mal im Ansatz so viel wie ein Oberarzt oder ein langjähriger Rechtsanwalt. Und dass man denen zugesteht, du machst jetzt mal bitte 6 Schritte zurück in deinem Leben, damit du hier 4 Jahre deinem Staatsdienst, ist auf jeden Fall fragwürdig, ob das so klappt. Und eine zweite Sache ist, in vielen Berufen musst du irgendwie up to date bleiben und weiterarbeiten, damit du danach überhaupt noch die Chance hast, den Einstieg zu finden. Ich nehme an, bei Anwälten wäre das so, dass die eben regelmäßig drin sein müssen und auch regelmäßig Fälle verfolgen müssen, damit die da nicht raus sind. Weiß ich nicht genau, aber da gibt es bestimmt Jobs. Also von daher denke ich, ist es vielleicht ein Stück zu einseitig behandelt. Das war schon, ja, 4 Minuten, aber kürzer ging es nicht. Danke euch, geile Sendung, weiter so.
Danke, Thorsten. Ich freue mich immer über Audiokommentare, hauptsächlich aus eigennützigen Gründen. Dann muss ich es nicht einsprechen. Das dauert immer länger, als sich das hier tatsächlich anhört. Erstmal zu dem Thema Mehrwertsteuer. Du hast natürlich recht. Jeder Euro, der tatsächlich weitergegeben wird, vor allem im Bereich Hartz-IV-Familien und einige Lebensmittelketten haben das ja schon angekündigt, ist ein Euro in der Tasche von diesen Familien und das ist super wichtig. Als jemand, der selber schon von Hartz IV gelebt hat, weiß ich das nur zu gut. Im Kern war die Kritik von Franziska und mir aber tatsächlich, dass das halt die Lebensmittelketten sind. Größtenteils ist das so gedacht, dass die Erleichterung der Mehrwertsteuer halt den Unternehmern erstmal zugutekommen soll und dass das eine kurzfristige Sache sein soll. Und es gibt genug Ökonomen, unter anderem ja Marcel Fratscher, der gesagt hat, so eine Mehrwertsteuersenkung ist durchaus sinnvoll, weil die hohe Belastung gerade der unteren Einkommen durch die hohen Mehrwertsteuern kommen. Und dass, wenn wir da eine Entlastung machen, das den Menschen zugutekommt und generell gut für die Wirtschaft wäre. Also auch Marcel Fratscher macht das ja nicht aus Eigennutz, sondern so generell wäre es gut für die Binnenwirtschaft, wenn wir Menschen mit unterem Einkommen entlasten, weil die geben es tatsächlich wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf. Im Gegensatz zu Leuten mit hohen Einkommen, die gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Insoweit verstehe ich schon deine Kritik und gebe dir natürlich völlig recht. In den 6 Monaten, wie das erstmal angekündigt ist, dass das laufen soll, in denen die Lebensmittelketten die Senkung tatsächlich weitergeben, habe ich nichts dagegen. Finde ich sehr gut. Meine Kritik hauptsächlich daran ist, dass es nur für 6 Monate angedacht ist, dass es sehr kurzfristig ist und dass der bewegte Grund dahinter nicht wirklich ist, Menschen der unteren Einkommen zu entlasten, sondern irgendwie den Unternehmen weiterhin zu helfen. Sollten CDU, CSU und SPD dazu übergehen, das längerfristig zu machen, hätte ich nichts dagegen und würde jederzeit jubeln. Und du hast es ja selber gesagt, immer vorausgesetzt, dass das tatsächlich weitergegeben wird. Aber danke nochmal für diesen Ansatz und dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Du hast natürlich absolut recht. So, und was die Nebenkünfte angeht. Das ist ja hier heute nochmal Thema. Und da hatte ich auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, das Problem sind nicht an sich Nebeneinkünfte. Du kannst keinem Unternehmer, der in den Bundestag geht, natürlich sagen, hier, stell mal deine Firma ein oder hör mal auf, als Anwalt zu arbeiten. Es muss natürlich immer in einem Verhältnis Zeitaufwand sein. Der Fall Philipp Amthor zeigt aber wieder mal deutlich, dass manche dieser dann als Bundestagsabgeordnete aufgenommenen Tätigkeiten dazu da sind, den Abgeordneten in irgendeiner Art und Weise für Lobbyarbeit zu benutzen. Und Amthor ist nicht der erste Fall und er wird leider Gottes nicht der letzte Fall sein, selbst wenn wir ein Lobbyregister machen. Ich finde, du kannst natürlich keinem seine alltägliche Berufsausübung irgendwie erschweren, wenn er in den Bundestag will. Nur wenn du im Bundestag bist, als Abgeordneter, sollte man schon ganz genau hingucken und vielleicht das so regeln, wie es zum Beispiel im öffentlichen Dienst geregelt ist, dass erstmal eine Anmeldung erfolgt und unter anderem auch eine Prüfung dieser Nebentätigkeit. Und dann kann man auch mal Nein sagen zu dieser Nebentätigkeit, weil das vielleicht fernab des zeitlichen Aufwands ist oder weil es eine Tätigkeit ist, wie bei Herrn Amthor, für nicht nur Augustus Intelligence, sondern auch für diese irgendwie seltsame Rechtsanwaltskanzlei, für die er als freier Mitarbeiter tätig war, die auch mit Augustus Intelligence verbandelt war, die praktisch dazu da war, um zu sagen, hier, wir haben Philipp Amthor in unseren Reihen, wir haben direkten Zugriff auf den Bundestag und Herr Amthor ist ja kein irgendwie Unbekannter, sondern da haben wir schon Einfluss und hast du nicht gesehen und die CDU macht das gerne. Das führe ich jetzt hier im Anschluss auch nochmal aus. Wenn du als Landwirt, als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei oder als Partner als Rechtsanwaltspartner in den Bundestag kommst, das ist alles nicht das Problem. Das sind Sachen, die kannst du auch nicht verbieten. Und da bin ich Realist genug, um zu sagen, jemanden die Lebensgrundlage zu entziehen, wenn er nicht mehr im Bundestag ist, ist völliger Wahnsinn. Weil das würde natürlich auch die Fähigkeit bestimmter Menschen beschneiden, in den Bundestag als Abgeordneter zu gehen. Ich will schon Leute, die wissen, was sie tun, ja. Das Problem ist halt, wenn sie im Bundestag sind und Tätigkeiten aufnehmen, Nebentätigkeiten, die nicht irgendwie ehrenamtlich sind, wie zum Beispiel jemand macht mit bei Seenotrettung, ist in dem Verein mit drin und sorgt dafür als Abgeordneter, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf ist. Das ist eine Nebentätigkeit, die auch mit Lobbyismus und, also auch darüber rede ich noch heute, das wäre auch Lobbyismus für halt Seebrücke, sagen wir es. Das Problem ist halt, wenn du einen Lobbyismus betreibst, wie Herr Amthor, die dir persönlich zugutekommt und wo man fragen muss, ist das wirklich zum Wohle der Gesellschaft oder ist das zum Wohle einiger weniger, die sich darüber finanziell bereichern, unter anderem auch der Abgeordnete selber. Und deswegen finde ich schon, dass man Lobbyismus-Tätigkeiten und Nebentätigkeiten an sich, vor allem wenn sie im Bundestag aufgenommen werden, nochmal ganz stringent untersuchen und vielleicht auch begrenzen sollte. Um das noch abzuschließen, hier eine kleine Korrektur. Thorsten hat mir noch geschrieben, dass er nicht mehr als 10.000 Euro im Monat verdient und damit auch nicht mehr als ein Bundestagsabgeordneter. Aber wie gesagt, nochmal danke für den Kommentar, Thorsten, und Grüße. Und vielleicht kannst du ja nochmal auf die heutige Folge dann eingehen. Würde mich freuen. An dieser Stelle, weil es gleich um die Nebentätigkeiten von Abgeordneten geht, möchte ich nur noch mal festhalten, dass Bundestagsabgeordnete im Deutschen Bundestag mittlerweile mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen. Das ist die Diät. Nach einer Gesetzesänderung wird diese Diät automatisch erhöht, sodass nicht mehr darüber abgestimmt werden muss, sodass es auch keine öffentliche Diskussion mehr großartig rübergeben wird. Das ist schon vor einer Weile passiert, diese Gesetzesänderung. Im Großen und Ganzen ist das jetzt aber auch kein großes Problem. Man will ja eigentlich, dass seine Abgeordneten gut verdienen, dass sie unabhängig sind von zum Beispiel Lobby-Einflüssen. Ja? Ich meine jetzt nicht so ehrenamtliche Vereine, sondern solche Vorkommnisse wie Augustus Intelligence, dass dein Abgeordneter nicht irgendwie auf die Idee kommt, weil er am Ende des Monats selber kein Geld mehr hat, doch noch so eine Nebentätigkeit aufzunehmen, um sich seine Wohnung und sein Essen leisten zu können. Insoweit ist es schon in Ordnung, wenn Abgeordnete, die ja nicht einfach so einen 40-Stunden-Job haben, sondern doch eher mehr, vielleicht 80 Stunden in der Woche, plus minus, wo dann auch oftmals Privatleben und Freizeit auf der Strecke bleiben. Das vergisst man ja immer mal. Und auch die Sitzungswochen des Parlaments haben ja dann Ausmaße angenommen, dass du 3 Uhr morgens noch in der Sitzung gesessen hast. Das wurde auch mit einer Geschäftsordnungsänderung dann eingegrenzt, dass wenigstens zu einigermaßen vernünftigen Zeiten die Parlamentsdebatten dann auch mal aufhören und die Abstimmungen. Und dass du nicht noch um 4 Uhr sozusagen aus dem Parlament rauskommst und am nächsten Tag um 6 Uhr schon aufstehen musst. Also das wollte ich, wie gesagt, an dieser Stelle nur noch mal festhalten. Es ist völlig in Ordnung, dass Abgeordnete gut verdienen, damit sie auch unabhängig sind. Und es ist übrigens auch völlig in Ordnung, dass wenn Selbstständige oder Unternehmer in den Bundestag gewählt werden, dann auch ihren Job und ihre Firma behalten. Du kannst halt, also theoretisch gehen wir mal davon aus, dass Politiker sein im größten Teil bedeutet, ehrenamtlich tätig zu sein. Die wenigsten Politiker in Deutschland sind tatsächlich im Deutschen Bundestag. Vieles läuft vor allem auf kommunaler Ebene ehrenamtlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung, irgendwas zwischen 100 Euro für den Kreistagsplatz bis 400 Euro für den Kreistag. Ich weiß, es gibt auch mehr und es auch weniger, aber diese Spanne kenne ich bisher. Insofern ist es völlig normal, auf einen Menschen zu treffen, der sowohl einen ganz normalen Job hat, als auch politisch aktiv ist. Und einige davon landen halt im Deutschen Bundestag. Und Politiker sein sollte ja eigentlich kein Hauptberuf für dein ganzes Leben sein. Ja, du sollst nicht 40 Tage im Bundestag sein und dann in Rente gehen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich persönlich bevorzuge es durchaus, wenn vielleicht mal ein bisschen Amtszeitbegrenzung kommen würde. Ja, dass du, wie gesagt, nicht wie zum Beispiel Wolfgang Schäuble 40 Jahre im Bundestag verbringst mit den entsprechenden Skandalen, die Herr Schäuble auch hinter sich hatte, was Parteispendenskandale angeht und sowas alles, und dann trotzdem Finanzminister wurde. Aber das ist jetzt alles hier eigentlich auch nicht Thema. Es geht halt bloß darum, Politiker sein sollte eigentlich kein Beruf sein. Das sollte nicht für den Rest deines Lebens sein. Und da es nicht darauf angelegt ist, deine komplette Berufserfahrung auszufüllen, muss ein Politiker auch die Möglichkeit haben, wenn er im Bundestag geht, mit bereits einem existierenden Job oder bereits existierendem Unternehmen, diese auch zu behalten. Das ist alles völlig in Ordnung. Was halt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht in Ordnung ist, ist, wenn Nebentätigkeiten ein Ausmaß annehmen, die fernab von Gut und Böse sind, was jetzt auch den zeitlichen Aufwand angeht, denn eigentlich ist deine Haupttätigkeit, deswegen bezahlen wir ja Politikerinnen und Politiker im Bundestag so gut, und ich finde 10.000 Euro ist schon ziemlich gut, dass sie ihre Hauptzeit darauf verwenden, Interessenvertretungen für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, die sie gewählt haben, und das große Ganze dieser Gesellschaft im Blick haben. Natürlich gibt es dann verschiedene Parteien und verschiedene PolitikerInnen, die verschiedene Gewichtungen aufgrund ihrer politischen Einstellung machen. Das ist alles völlig in Ordnung und findet auch im großen Komplex parlamentarisches System statt. Jeder gewichtet bestimmte Interessen anders. Aber manche gewichten tatsächlich die Eigeninteressen hin und wieder doch ein bisschen mehr, als angebracht wäre, wenigstens moralisch. Rechtlich ist das immer so eine Sache, weil der Bundestag und die Abgeordneten sich selber ihre Gesetze machen. Also alles das, was die selber betrifft, macht die Legislative auch und das kann zu Problemen führen. Denn wenn wir eine Partei wie zum Beispiel die CDU haben, die seit Jahren eigentlich die Mehrheit stellt in diesem Parlament und bei denen diese Vorkommnisse, was sehr viele Nebentätigkeiten angeht, was Lobbyismus und Verwicklungen angeht und was eine Partei ist, die immer nach Law and Order ruft und harten Strafen, gleichzeitig eine Partei ist, die harte Strafen gegen Abgeordnete immer umgeht und auch gegen Transparenz agiert und auch gegen alles, was irgendwie in Richtung Kontrolle von solchen Nebentätigkeiten und Lobbyismus für Unternehmen zum Beispiel angeht, immer ausbremst. Ich würde euch an der Stelle mal empfehlen, all diesen NGOs wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch oder Lobby Control auf Twitter zu folgen, auch sich ihre Homepages anzugucken. Die machen permanente und regelmäßige Berichterstattung über den Bundestag, über verschiedene Abgeordnete, setzen sich auch gerichtlich mit der Bundestagsverwaltung auseinander, um zum Beispiel Informationen zu bekommen, was Parteispenden angeht, weil die Bundestagsverwaltung da immer nicht so gerne Transparenz macht. Ja? Also die gibt nicht so gerne viele Informationen raus, sondern sitzt da eher drauf. Und wenn wir zum Beispiel fehlkritisieren, dass es in bestimmten Institutionen des Staates an Informationen und an Transparenz mangelt, dann kann man das für den Bundestag so auch sagen, für die Bundestagsverwaltung, für die verschiedenen Ministerien der Bundesebene. Ich komme aus Brandenburg, wir haben hier ein Informationsfreiheitsgesetz, das heißt Bürgerinnen und Bürger können Anfragen an die Ministerien und an die Regierung stellen und unter bestimmten Voraussetzungen kriegen sie halt die Informationen, die sie auch anfragen. Immer vorausgesetzt natürlich, dass es nicht irgendwie gegen Datensicherheit oder Persönlichkeitsinformationen oder persönliche Rechte von verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern verstößt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass ein Gesetz sowas begrenzt. Aber wie gesagt, da gibt es halt in Brandenburg schon seit längerem die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, die verschiedenen Informationen von den Ministerien abzufragen und auch zu bekommen. Und manchmal funktioniert das nicht richtig, manchmal stehen die Ministerien auf dem Schlauch, manchmal wollen die Behörden nicht so richtig mitmachen und dann muss man leider vor Gericht. Aber grundsätzlich gibt es das alles in Brandenburg und da sind wir halt schon viel weiter als auf der Bundesebene, wo das noch nicht so richtig ist und wo, wie gesagt, die CDU hier immer auf dem Schlauch steht. Und da können wir uns mal einen Herrn Philipp Amthor zu einem von den Grünen eingebrachten Transparenzgesetz anhören. Das gibt ziemlich gut wieder, wie die CDU zu solchen Themen steht.
Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Transparenz bei Regierung und Behörden stärken, Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln. Das klingt ja wirklich so, als könne man das nicht ablehnen, aber es ist dann doch mal wieder nur grüne Wohlfühletikettierung, meine Damen und Herren.
Ja, darauf konnte ich jetzt natürlich nicht verzichten, das hier einzubringen. Philipp Amthor hier in dem Fall aus 2019 bringt es ganz gut rüber, wie die CDU so gut zu Transparenz und Informationen der Bürgerinnen und Bürger steht, wenn es darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürger Sachen erfahren aus den Ministerien, wo sie was zu sagen haben, oder aus dem Bundestag, wo die CDU halt die größte Fraktion stellt, zusammen mit der CSU. Sie lassen sich halt nicht gerne in die Karten gucken. Und da kann man durchaus Argumente teilen. Ihr Lieblingsargument ist ja das freie Mandat. Das stimmt. Aber gleichzeitig sind sie halt in ihrer Argumentation immer total inkonsequent. Und darauf werde ich dann wahrscheinlich am Ende dieses Podcasts heute nochmal eingehen, denn ich habe die verschiedensten Reden von CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten über die Jahre mal zusammengestellt, in denen es um Lobbyregister ging zum Beispiel. Und das ist jetzt wirklich die unterste Schwelle an Forderungen, was Transparenz zu Lobbyistinnen und Lobbyisten im Deutschen Bundestag angeht. Mit wem trifft sich vielleicht ein Bundestagsabgeordneter? Da geht es noch nicht mal unbedingt darum, dass ein Abgeordneter selber transparent macht, mit wem er sich wann getroffen hat und worum es ging, weil das machen einige Abgeordnete schon, freiwillig auch, unter anderem von der Linken und von den Grünen. Das wäre aber, soweit ich das gesehen habe, nicht Teil dieses Lobbyregisters. Jedenfalls würde das die CDU zum Beispiel überhaupt nicht befürworten. Aber ich habe das mal über die Jahre zusammengetragen und man hört halt immer wieder diese gleichen Argumente. Und wenn es um solche Sachen wie Lobbyismus geht, der in Korruption mündet, so wie bei Philipp Amthor, dann hat die CDU doch immer die Nase vorne, muss man so sagen, vor allem in letzter Zeit. Es gibt, wenn es Strafen gibt, unter anderem von der Bundestagsverwaltung, höchstens mal ein Du-Du und keine richtigen Konsequenzen. Und an der Stelle muss man dann sagen, eine Partei, die immer sagt, wir müssen schon früh anfangen, Leute zu bestrafen, also zum Beispiel Strafmündigkeitsalter runtersetzen von 14 auf 12 Jahre. Und die Bestrafung muss schnell erfolgen und sie muss hart sein. Dann haben wir es hier im Deutschen Bundestag mit einer Partei auf der gleichen Seite, also zeitgleich zu tun, die aussitzt, sich wegduckt, keinerlei Konsequenzen in irgendeine Geschäftsordnung oder irgendein Gesetz schreibt, keinerlei harte Strafen oder generell Konsequenzen für solche Situationen von Korruption im Deutschen Bundestag fordert, sondern ihre Leute immer in Schutz nimmt, dazu immer nichts sagt und Aufforderungen zum Beispiel auf Rückgabe eines Mandats oder irgendwie die Bedrängung der Abgeordneten, die sich falsch verhalten haben, vor allem in den eigenen Reihen, das sucht man da vergeblich. Aber wie gesagt, dazu komme ich dann in späteren Kapiteln. Hier erstmal zu den Nebentätigkeiten an sich, denn das Abgeordnetenwatch.de hat hier mal schöne Zusammenfassung gemacht. Also wie gesagt, schwer zu empfehlen, denen mal zu folgen. Denn es gibt im aktuellen Deutschen Bundestag 202 von 709 Bundestagsabgeordneten, die im Laufe dieser Legislaturperiode mindestens eine bezahlte Nebentätigkeit gemeldet haben. Also mehr als jeder vierte Parlamentarier übt eine Nebentätigkeit aus. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an, was denn das so alles ist. Denn einige von diesen Parlamentariern kassieren zum Teil wirklich beträchtliche Summen, unter anderem aus Beratertätigkeiten, Unternehmensposten und Vorträgen. Und gerade dann, wenn es zum Beispiel Beratertätigkeiten sind, könnte man in dem Bereich kommen, in dem Philipp Amthor war. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er im Bundestag sitzt, bei irgendeiner Firma dann eingestellt wird als Nebentätigkeit, als Berater. Da sagen sie ja immer, ich gebe hier politische Beratung und das ist völlig in Ordnung. Tatsächlich kauft sich eine Firma dadurch Kontakt in den Deutschen Bundestag und darüber auch in die Ministerien, vor allem über die CDU. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil in dem Bereich, in dem wir uns befinden, und zwar Interessenvertretung und Interessen vor allem Gehör finden lassen bei den Menschen, die was zu sagen haben und die Entscheidungen treffen. Und das ist dann nicht nur über den Deutschen Bundestag, auch in den Ministerien zu finden. Und wenn du einen Abgeordneten hast, der viel Einfluss und viele Kontakte hat, gerade bei der CDU, wie zum Beispiel Herr Amthor, dann ist es besonders von Vorteil, so jemanden zum Beispiel als Berater oder als Direktor in deinem Vorstand zu haben. Und an der Stelle konkretisiere ich das mal mit den Nebentätigkeiten, denn es gibt eine Reihe von Nebentätigkeiten, die Bundestagsabgeordnete auch ehrenamtlich ausführen, aber es gibt nur 28,5% aller Abgeordneten und Abgeordnetinnen, die dabei auch Nebeneinkünfte haben, also die 202 Abgeordneten Juristinnen im Deutschen Bundestag, die mit Nebentätigkeiten beschäftigt sind, aus denen sie tatsächlich auch Nebeneinkünfte generieren. 507 Abgeordnete haben zwar Nebentätigkeiten unter anderem auch, aber haben daraus keine signifikanten Nebeneinkünfte. Das wäre dann nochmal wichtig zur Unterscheidung, denn nicht jede Nebentätigkeit ist auch mit Nebeneinkünften verbunden. Und tatsächlich ist es meistens so, dass umso bekannter und umso länger dabei und umso besser vernetzt die jeweilige Person, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man es mit einer Nebentätigkeit mit sehr hohen Nebeneinkünften zu tun hat. So erhielt Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD für ihren Verwaltungsposten bei dem Schweizer Pharmakonzern Siegfried Holding AG seit Beginn der Legislaturperiode vor knapp 2 Jahren mindestens 120.000 Euro. Der frühere Verkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, bekommt im selben Zeitraum ungefähr 300.000 Euro alleine aus seiner Nebentätigkeit als Strategieberater. Daneben geht er noch weiteren bezahlten Tätigkeiten nach. FDP-Parteichef Christian Lindner und der frühere Fraktionsvorsitzende der Linken Gregor Gysi verfügen über üppige Einkünfte aus Vorträgen. Lindner trat zum Beispiel 50 Mal gegen Bezahlung auf und kommt auf ein Gesamthonorar von 311.500 Euro. Gysi wurde 87 Mal eingeladen und kommt auf nur die Hälfte, 177.000 Euro. Also Herr Gysi hat wahrscheinlich geringere Honorarzahlungen, trippt mehr auf und ich glaube, naja, ich würde jetzt Gysi natürlich bevorzugen zu Herrn Lindner, aber das ist jetzt eine persönliche Präferenz. Das Problem mit den Nebeneinkünften ist auch, dass der Deutsche Bundestag keine genauen Regeln für eine transparente Veröffentlichung hat von diesen Nebeneinkünften. Es gibt mehrere Stufen. Das ist zum Beispiel Philipp Amthor auch so. Er hat diese Nebentätigkeit mit Nebeneinkünften bei dieser Rechtsanwaltsfirma. Zwischen 1.000 bis 3.500 Euro verdient er da monatlich neben seinem Bundestagsdiäten dazu. Das heißt, das können also irgendwas zwischen 12.000 Euro im Jahr sein oder 42.000 Euro im Jahr. Das ist eine erhebliche Spanne, wo man sich denkt, da hätte man eigentlich langsam mal genauere Transparenz machen müssen. Die Bundestagsabgeordneten hätten mal genau aufschlüsseln sollen, wie viel bekommen sie denn? Vor allem, weil es erst angefangen wird zu sagen, so und so viel ist die Spanne, die aus den Nebentätigkeiten als Einkünfte auch generiert wird, wenn diese erste Stufe von 1.000 Euro im Monat überhaupt erst genommen wird. Das heißt, ein Abgeordneter könnte auch einige Reihen von Nebentätigkeiten haben, die zum Beispiel nur 999 Euro pro Monat generieren. Und dann würde er nicht mal offenlegen müssen, dass er diese 999 Euro generiert pro Monat, weil er noch nicht in diese erste Stufe kommt. Das heißt, bei den Nebentätigkeiten würde keine Einkunftsstufe angezeigt werden. Es gibt also diese groben Verdienststufen, die von der ersten Stufe von Einkünften zwischen 1.000 bis 3.500 Euro monatlich bis hin zur Höchststufe 10 von mehr als 250.000 Euro geht. Und übrigens, Stufe 10, da ist dann Schluss. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viel verdienen diese Abgeordneten eigentlich wirklich. Also wie viel mehr als 250.000 sind es denn bitte? Und rechnet man alle meldepflichtigen Einkünfte zusammen, haben die Abgeordneten seit der Bundestagswahl 2017 mindestens, also mindestens aus der untersten Stufe berechnet, 16,5 Millionen Euro für Tätigkeiten außerhalb des Parlaments erhalten. Manche kassieren neben ihrer Abgeordneten-Diäten von derzeit 10.083 Euro brutto eine Art zweites Monatsgehalt. Der frühere Unionsfraktionschef zum Beispiel, Volker Kauder, bekommt als Berater der Bergbaukonzerne Saxony Minerals and Exploration AG eine monatliche Überweisung zwischen 3.500 und 7.000 Euro. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse arbeitet im Zweitjob als Geschäftsführer der Hamburger Landesverbandes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, monatliche Nebeneinkünfte 7.000 bis 15.000 Euro. Gesundheitspolitiker Rudolf Henke, CDU, wieder mal, bekommt als Präsident der Ärztekammer NRW jeden Monat eine Vergütung zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Der Berufsverband Marburger Bund zahlt ihm zudem noch zwischen 3.500 und 7.000 Euro pro Monat. Und wie schon gesagt, Nebeneinkünfte, wenn du als Abgeordneter in den Bundestag kommst mit bereits einer existierenden Firma, ist nachvollziehbar. Aber über Abgeordnete bekommen einzelne Konzerne und Interessenorganisationen halt einen privilegierten Zugang zur Politik und andere Unternehmen, Vereine oder Bürgerinnen und Bürger bekommen den halt nicht. Es gibt unter anderem, auch in Brandenburg gibt es den Fall, eine Bundestagsabgeordnete, die hat vorher für den BDA, also den Bund für Arbeitgeber, gearbeitet. Und nun ja, jetzt ist sie Bundestagsabgeordnete und ist praktisch für den Bund der Arbeitgeber im Bundestag und macht da Interessenvertretung. Dass die keine große Interessenvertretung für Arbeitnehmer machen wird, ist schon klar, oder? Und dass die, wenn die aus dem Bundestag wieder raus ist, vielleicht wieder beim BDA arbeiten wird, bestimmten Menschen in dieser Gesellschaft fällt es halt leichter, in den Bundestag zu kommen. Vor allem dann, wenn sie für die richtigen Unternehmen arbeiten. Und dass diese Unternehmen dann die Kontakte ihrer ehemaligen Mitarbeiter nutzen, um zum Beispiel ihre Politik weiterhin durchzusetzen, sollte auch keine Überraschung sein. Umso wichtiger ist es, Abgeordnete, die bereits im Bundestag sitzen, halt transparenter und klarer zu kontrollieren, was genau sie machen, für wen machen sie genau Interessenvertretung. Denn Abgeordnete, vor allem bei der CDU, sind ja nun nicht gerade dafür bekannt, sagen wir mal, dass sie besonders arbeitnehmerfreundliche Politik machen, sondern ganz im Gegenteil. Sie behaupten zwar immer, es geht hier auch um die Interessen und um die Argumente anderer und von Fachpersonal, aber manche haben halt eine vorgebildete Meinung und ein bestimmtes Weltbild und das lassen sie sich auch von bestimmten Fakten einfach mal nicht kaputt machen, weil das könnte ihr eigenes Weltbild irgendwie gefährden und das wollen sie halt nicht. Deswegen umso wichtiger, dass sie davon nicht auch noch irgendwie wirtschaftlich profitieren. Und da ich ja jetzt hier schon mehrere Beispielfälle von der CDU hatte, das ist jetzt kein subjektiv rausgesuchtes Verhältnis oder so. Ich habe mir besonders die CDUler rausgepickt. Nein, bei den Hinzuverdienern gibt es folgende Reihenfolge, ja. Anteil von Abgeordneten mit meldepflichtigen Nebeneinkünften nach Parteizugehörigkeit. Bei der FDP ist der Anteil in der Fraktion 53%, also mindestens die Hälfte der Abgeordneten der FDP im Deutschen Bundestag hat noch meldepflichtige Nebeneinkünfte, neben ihrer Tätigkeit als Abgeordnete, von denen wir eigentlich denken, wenn du den Job richtig machst, kommst du eigentlich dazu gar nicht. Aber wie gesagt, bei manchen ist es nicht vermeidbar, wenn sie schon vor Eintritt in den Bundestag schon eine Firma hatten. Anteil bei der CSU 46%, also auch fast die Hälfte. Bei der CDU sind es immer noch 32%, also mindestens ein Drittel. Anteil bei der AfD 21%, SPD 20%, Linke 19% und bei den Grünen ist der geringste Anteil 15%. Der Abgeordneten verdienen da noch neben der Tätigkeit als Abgeordnete was dazu. Ich empfehle euch an der Stelle mal ein Untersuchungspapier der Otto-Brenner-Stiftung, heißt Aufstocker im Bundestag 2, Bilanz der Nebenverdienste der Abgeordneten in der 18. Wahlperiode. Ist ein Projekt der Otto-Brenner-Stiftung Frankfurt am Main 2017 veröffentlicht. Da haben sie sich mal angeguckt, nicht die aktuelle Legislatur, sondern die davor. Wie sieht es denn so mit den Nebenverdiensten der Abgeordneten aus? Und haben das zusammengefasst. Findet ihr in den Shownotes. Es ist schon auffällig, dass gerade bei Union und FDP nicht nur viel mehr Abgeordnete Nebentätigkeiten mit Nebeneinkünften haben, sondern natürlich die Abgeordneten mit den meisten Nebeneinkünften sind. Das liegt vermutlich auch strukturell daran, dass das die Abgeordneten sind, die grundsätzlich eher Unternehmerinnen und Unternehmer haben in den eigenen Reihen, Landwirte, Selbstständige, die bereits mit einem Unternehmen oder einer Nebentätigkeit in den Bundestag kommen. Und dann wird erst die Haupttätigkeit halt Abgeordneter. Und wie ich hier schon mehrmals erläutert habe, diesen Job kannst du ihnen nicht verbieten. Ja, das wäre völlig hirnrissig. Da verweise ich nochmal auf den Kommentar von Thorsten. Es kann nicht sein, dass wir Leuten halt ein Berufsverbot aussprechen, wenn sie ein Interesse daran haben, Abgeordneter zu werden oder wenn sie im Bundestag sitzen. Das wäre völlig realitätsfremd. Dennoch ist es halt auffällig, dass die Parteien, die hier das meiste Sagen haben, unter anderem in Deutschland, in den Ministerien, auch die Parteien sind mit den Abgeordneten, mit nicht nur den meisten Nebeneinkünften, sondern auch den höchsten Nebeneinkünften. Und vor allem ist die mangelnde Transparenz bei dieser Offenlegung der Nebeneinkünfte ein erhebliches Problem. Denn Abgeordnetenwatch und Spiegel haben festgestellt, dass in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 2 Jahren, mehr als 6 Millionen Euro an Abgeordnete geflossen sind, bei denen die Geldgeber unbekannt sind. Weil Freiberufler und Selbstständige müssen ihre Vertragspartner lediglich in anonymisierter Form veröffentlichen, obwohl es teilweise um beträchtliche Beträge in 5- oder gar 6-stelliger Höhe geht. Das heißt, hast du einen Beraterposten oder bist du ein Berater selbstständig tätig, dann musst du nicht zwangsweise sagen, wen du denn beraten hast und was du denn alles bekommen hast, was es ziemlich undurchsichtig macht, wie viel Geld die Abgeordneten bekommen und für was genau. Vielleicht werden sie ja dafür bezahlt, dass sie Türen öffnen, wie Herr Amthor. Wir wissen es halt nicht. Und ich will jetzt nicht grundsätzlich Korruption unterstellen. Es ist aber ein Problem, dass diese Transparenz nicht hergestellt wird von den Abgeordneten selber. Vielleicht deswegen, weil dann die Gelder nicht zwangsweise fließen, weil auch Unternehmen es nicht so geil finden, wenn sie auf einmal in der Öffentlichkeit dargestellt werden oder es klar wird, dass sie Abgeordnete vielleicht für ihren Einfluss bezahlen. So sagen würden sie es natürlich nicht. Aber es ist dann oft schon, hat halt ein Geschmäckle. Und auch Unternehmen werden dabei nicht gerne erwischt, weil das öffentlich natürlich zu einem Aufschrei führt, aus gutem Grund. Und wenn wir uns zum Beispiel mal den Herrn Steuerberater und CSU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Brehm angucken. Der gibt auf seiner Bundestagsseite an, ganz genau, Einkünfte aus Mandaten in einer Gesamthöhe von mindestens 1.383.500 Euro zu haben. Klingt erstmal viel, aber genau für so einen Fall würde ich dann halt sagen, gut, dass er es genau öffentlich macht, auf den Euro fast genau. Er geht damit sehr transparent um. Er ist Steuerberater, er hat viele Mandanten, auch so ein Steuerberaterjob ist, wenn du es richtig machst, offenkundig auch. Ist ja nichts Schlimmes, ja. Das ist durchaus erlaubt, dass du Steuerberater bist und im Deutschen Bundestag. Aber diese Gesamthöhe kommt halt auch daher, dass das nicht zwangsweise der Gewinn ist, den er im Jahr hat, sondern Selbstständige, Freiberufler und Einzelunternehmen legen ihren Gesamtumsatz offen. Also die über 1 Million ist der gesamte Umsatz. Und davon müsste man dann eigentlich noch abziehen, Personal- und Sachkosten und alle möglichen Betriebsausgaben, die man noch hat. Und dann ist der Gewinn vermutlich bei Herrn Brehm, der die Liste der Bundestagsabgeordneten mit hohen Nebeneinkünften mal anführt, auch viel geringer. Beispiel in Brandenburg gibt es auch einen Abgeordneten der CDU im Deutschen Bundestag, der ist Landwirt. Der ist auch regelmäßig unter den Top 10 der Nebenverdienstler im Deutschen Bundestag, aber als Landwirt mit doch einem eher erfolgreichen Betrieb ist das fast nicht zu vermeiden, dass man dann einen hohen Umsatz anmelden muss. Aber wie gesagt, der Reingewinn an sich wäre dann wahrscheinlich viel geringer. Und bei Herrn Brehm müsste man dann sagen, abgesehen davon CDU, CSU, eine eigene politische Einstellung, ganz klar. Aber Herr Brehm geht in den Bundestag finanziell unabhängig. Er überlässt die Führung seines Unternehmens den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen an sich gehört ihm selber noch, aber kein Abgeordneter ist so finanziell unabhängig wie er. Das heißt, selbst bei Umsätzen von über 1 Million und doch weniger Gewinn ist er finanziell gut aufgestellt, muss praktisch keine Nebentätigkeiten noch großartig machen, Nebeneinkünfte, Beratertätigkeiten, was auch immer. Und die monatliche Diät ist daneben im Vergleich zu seinen sonstigen Einkünften wahrscheinlich eher Peanuts. Dennoch. Und das regt übrigens auch die Studie von der Otto-Brenner-Stiftung von 2017 an, die ihr, wie gesagt, in den Shownotes finden werdet, dass es zu einer massiven Einschränkung respektive des generellen Verbots von bezahlten Nebentätigkeiten kommen sollte. Und dabei geht es nicht um ein Berufsverbot, sondern um die Untersagung bestimmter einzelner Tätigkeiten, wie zum Beispiel bei Herrn Amthor die Aufnahme einer Nebentätigkeit als Berater oder wenn wir nicht genau wissen, was das denn ist, ja. Das Problem ist halt, im Deutschen Bundestag gibt es für sowas überhaupt keine Lösung. Und die Abgeordneten, die das beschließen müssten, sind vor allem in der Mehrheit CDU, CSU, die selber größtenteils viele Nebentätigkeiten haben. Und gerade dann, wenn es um solche Dinge wie Beratertätigkeit oder Vortragstätigkeit geht, werden die wenigsten Abgeordneten dem zustimmen. Egal von welcher Partei. Persönlich finde ich so generell mal eine tiefe Diskussion darüber, welche Nebentätigkeiten müssen denn sein und wäre es nicht angebracht, das durch eine unabhängige Stelle prüfen zu lassen, nicht durch die Bundestagsverwaltung, denn die arbeitet schon aktuell sehr freundlich und mit beiden Augen zugedrückt, was das Fehlverhalten von Abgeordneten angeht. Also sollte es vielleicht eine Stelle sein, die nicht zwangsweise von den Abgeordneten selber besetzt wird und nicht unbedingt die Abgeordneten, die dann auch die Verwaltung selber in den vorzeitigen Ruhestand schickt, ja. Das erschwert jegliche Kontrolle und auch jegliche Reform. Also grundsätzlich Nebentätigkeiten im Deutschen Bundestag sind in Ordnung. Es gibt auch Nebentätigkeiten, wie gesagt, wo es Nebeneinkünfte gibt, worüber man mal so eine grundsätzliche Debatte führen könnte. Aktuell gibt es halt Nebeneinkünfte bei Abgeordneten. Die müssen aber angemeldet werden beim Deutschen Bundestag und zwar bei der Bundestagsverwaltung. Und es gibt bestimmte Verhaltensregeln, an die sich Abgeordnete auch zu halten haben. Wenn Abgeordnete gegen die Verhaltensregeln des Bundestags verstoßen, haben sie in der Regel aber keine spürbaren Sanktionen zu erwarten. Denn es kommt nur äußerst selten vor, dass Bundestagsverwaltung eine öffentliche Rüge ausspricht, was bisher eigentlich so die höchste Strafe für einen Bundestagsabgeordneten war, wenn er zum Beispiel seine Nebentätigkeiten nicht ordnungsgemäß angemeldet hat. Ein Ordnungsgeld gab es bisher nur in ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmefällen. Und zu einem dieser Ausnahmefälle komme ich gleich, weil der ist noch nicht so lange her. Oft erhalten ParlamentarierInnen lediglich nämlich eine interne, also eine nicht öffentliche Ermahnung. Dies ist sozusagen die niedrigste Stufe der Sanktionsstufen, die es im Bundestag gibt dafür. Es gibt insgesamt 3, also diese interne Rüge, die öffentliche Rüge und dann das Ordnungsgeld, was gezahlt werden muss. Aber diese interne Rüge ist, wie gesagt, innerhalb der Bundestagsverwaltung. Keiner weiß, wie viele interne Rügen es wegen Fehlverhalten bezüglich der Angaben von Nebentätigkeiten bei Abgeordneten gibt. Weil es, wie gesagt, intern ist. Auch auf Anfragen durch Bürgerinnen und Bürger wird das nicht offengelegt. Wir wissen also gar nicht, wie viele Abgeordnete verstoßen gegen die Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages. Die Bundestagsverwaltung sagt es uns nicht und die Regeln sagen auch aus, dass es nicht bekannt gegeben werden muss den Bürgerinnen und Bürgern, wenn ihre Abgeordneten gegen die Regeln verstoßen. Die gleichen Abgeordneten übrigens, die permanent darauf bestehen, dass die Bürger zum Beispiel bei der CDU, CSU mehr überwacht werden, dass mehr Daten gesammelt werden und dass mehr Transparenz herrscht gegenüber dem Staat und der Legislative und Exekutive, aber bitte nicht bei den Abgeordneten selber. Und diese Heuchelei, um ehrlich zu sein, geht mir sowas von gegen den Strich. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich im Strahl kotzen möchte, wenn ich nur daran denke, wie verlogen die Argumentation hier wieder mal ist. Also bis vor kurzem war diese öffentliche Rüge auch so die schwerste Sanktion, die gegen Bundestagsabgeordnete ausgesprochen würde. Es gab unter anderem Verschärfung der Verhaltensregeln im Jahr 2005, wonach dann insgesamt 10-mal eine öffentliche Rüge ausgesprochen wurde. Und eine Rüge erhalten haben unter anderem 9 Bundestagsabgeordnete danach. Frühere SPD-Abgeordnete Volker Gröning zum Beispiel hat gleich 2 öffentliche Rügen bekommen. Die Höchststrafe ist, wie ich erwähnt hatte, ein Ordnungsgeld von bis zu einem halben Jahresdiät, also 60.000 Euro. Dass das Bundestagspräsidium bei schweren Verstößen gegen die Verhaltensregeln festsetzen kann. Bislang musste die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz als einzige Abgeordnete überhaupt ein Ordnungsgeld zahlen. Denn der Abgeordnete Volker Gröning, dem ebenfalls so ein Ordnungsgeld auferlegt wurde, damals 15.000 Euro, dem gelang es, mit einer Klage dieses Ordnungsgeld abzuwehren. Also er musste es nicht bezahlen. Frau Strenz, wie gesagt, kam ebenfalls eine öffentliche Rüge und ein Ordnungsgeld von 20.000 Euro. Ob sie das schon bezahlt hat, ist mir aktuell nicht bekannt. Ich weiß aber auch nichts über eine Klage. Und da der Rechtsweg 4 Wochen beträgt und das Ordnungsgeld schon im Januar festgesetzt wurde, muss sie es irgendwann bezahlen. Sie ist übrigens noch im Bundestag, aber dazu komme ich gleich. Wie gesagt, Karin Strenz, bisher die einzigste, von der ich weiß, dass sie dieses Ordnungsgeld in Höhe von 20.000 Euro überhaupt mal bezahlen werden muss. Und ja, sonst gibt es Abgeordnete, öffentliche Rüge gegen Otto Schilly 2008, Volker Gröning 2009, Volker Gröning 2009 noch einmal, Siegfried Kauder 2013, Klaus-Peter Willisch 2013, beide CDU, Karin Strenz CDU, öffentliche Rüge und das Ordnungsgeld, Kirsten Lühmann SPD, öffentliche Rüge, Johannes Röhring, CDU, öffentliche Rüge, Albert Stegemann, öffentliche Rüge und Max Straubinger, CSU, öffentliche Rüge. Ihr merkt schon, eher CDU, CSU-lastig, also eher CDU und alles nur öffentliche Rügen bis auf Karin Strenz mit dem Ordnungsgeld. Das Problem bleibt, wir wissen nicht, wie viele interne Rügen es bisher gibt. Da gibt es keine Transparenz von der Bundestagsverwaltung und diese Transparenz ist, wie wir ja von Philipp Amthor gehört haben, auch gar nicht gewollt. Vor allem nicht durch die CDU, die hier offenkundig am meisten Verstöße gegen die Verhaltensregeln aufweist. Genau die Verhaltensregeln, die sie immer mit Law and Order bei anderen Gesetzen und Verordnungen durch den Bürger einfordern. Ich komme mal zu einigen Beispielen, unter anderem Max Straubinger. Er gehört zu einem der 5 Bundestagsabgeordneten alleine in dieser Legislatur, die eine öffentliche Rüge bekommen haben. Die meisten, wie gesagt, CDU, CSU, es gab auch SPD. Von diesen 5 Abgeordneten gab es öffentliche Rügen, weil sie ihre Nebeneinkünfte nicht rechtzeitig gemeldet haben, was ein schwerer Verstoß gegen die Verhaltensweisen im Deutschen Bundestag ist. Nicht nur das, sie haben diese Nebeneinkünfte nicht nur kurzfristig nicht angemeldet, sie haben es teilweise jahrelang nicht getan. Und im Fall von Herrn Abgeordneten Max Straubinger, CSU, hat er wie folgt gegen die Verhaltensregeln als Mitglied des Deutschen Bundestages verstoßen. Er hat nämlich Nebeneinkünfte trotz 4-facher Erinnerung aus verschiedenen Tätigkeiten zu spät angezeigt. Bei seiner Tätigkeit als Generalvertreter der Allianz handelt es sich um nicht geringfügige Beträge von mehr als 100.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019. Außerdem geht es um Bezüge vom Sparkassenverband Bayern und seiner Tätigkeit als Landwirt. Jetzt würde ich ja sagen, Herr Max Straubinger, Landwirt, das geht ja noch in Ordnung. Das ist eine Tätigkeit, die Sie schon hatten, bevor Sie in den Bundestag gegangen sind. Anders ist das mit der Tätigkeit für die Allianz und den Landessparkassenverband von Bayern, die Sie wahrscheinlich aufgenommen haben, nachdem Sie schon Bundestagsabgeordneter waren. Und wie können Sie dann bitte schön vergessen? Nach mehrmaliger Erinnerung, 100.000 Euro aus den Jahren 2018 und 2019 anzugeben. Ich meine, ich vergesse auch hin und wieder, dass ich 5 Euro in der Tasche habe. Ja? Aber wie gut muss es Ihnen gehen, dass Sie vergessen, bei der Bundestagsverwaltung anzugeben, dass Sie Nebeneinkünfte von 100.000 Euro im Jahr haben? Also an Regeln halten und Regeln einhalten einfordern, sind bei der CDU/CSU zwei völlig verschiedene Dinge. Und es kann absolut nicht sein, dass das keinerlei Konsequenzen hat, außer ein öffentliches: Der Max Straubinger ist ein ganz böser Junge. Du. Ja, also selbst in dem Fall gab es kein Ordnungsgeld. Nur in dem Fall von Frau Karin Strenz, wozu ich, wie gesagt, gleich komme. Aber da war es auch so absolut und da gab es einen so öffentlichen Aufschrei und übrigens auch Druck von Seiten der Europäischen Union. Da konnte die Bundestagsverwaltung gar nicht anders, als da endlich mal was zu tun. Und übrigens, Herr Max Straubinger gehört zu der Art von Friedrich Merz. Der hat ja damals sogar gegen die Offenlegung seiner Nebeneinkünfte geklagt und ist damit zum Glück gescheitert. Aber Herr Straubinger ist sich keiner wirklichen Schuld bewusst und hat sich sogar beschwert. Und zwar, Zitat, bis Ende 2018 hatte niemand moniert, wenn man die Einnahmen nicht rechtzeitig gemeldet hat. Ja, bis 2018 hat das keiner moniert, weil die Bundestagsverwaltung da ziemlich lasch mit umgeht. Unter anderem ist das ja auch Aufgabe des Bundestagspräsidenten, darauf zu achten, dass seine Abgeordneten sich an die Regeln halten. Und das bedeutet auch, jemanden mal zu bestrafen. Nicht nur mit einer internen Rüge und nicht nur mit einer öffentlichen Rüge, sondern da, wo es wirklich mal wehtut, mit einem Ordnungsgeld. Jedenfalls, Herr Straubinger beschwert sich noch, dass er eine öffentliche Rüge erhalten hat, was in meinen Augen übrigens nichts weiter ist als ein Du-Du, weil bis 2018 gab es ja niemanden, der sich darüber beschwert hat. Und wieso macht man denn jetzt da großen Wind? Und er sagt weiter, er habe nichts gegen die Veröffentlichungspflicht an sich, aber etwas gegen deren Form. Er möchte, dass die Regeln Selbstständige nicht abschrecken. Ein Mandat anzustreben, das würden sie derzeit aber. Also, Herr Straubinger ist der Meinung, weil er als Landwirt seine Nebeneinkünfte offenlegen muss. Und diese Offenlegung ist übrigens in diesen Stufen, wo wir ab Stufe 10 gar nicht mehr wissen, wie viele Nebeneinkünfte das sind, es sei denn, der jeweilige Abgeordnete geht selber sehr offen damit um, und macht das von sich aus. Herr Max Straubinger scheint nicht zu dieser Sorte zu gehören. Er ist der Meinung, wenn Selbstständige dazu gezwungen sind, aufzuklären, wie viel Eigentum und wie viel Vermögen sie aus Nebentätigkeiten so ansammeln können, dass das sie abschreckt vor einem Mandat. Puh. Auch da verweise ich nochmal auf Thorsten, aber das ist fernab von Gut und Böse, weil das hier nichts mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit von Herrn Straubinger zu tun hat, sondern das hat damit zu tun, dass er nebenbei noch für die Allianz tätig war und für die Landessparkasse von Bayern und da noch erhebliche weitere Summen dazu verdient hat. Ja? Es geht nicht darum, dass er Landwirt ist und dass er sich als Landwirt dazu entschieden hat, in den Bundestag zu gehen und dass er das da offenlegen muss. Es geht um die Tatsache, dass er daneben noch weitere viel, viel, viel bezahlte Nebentätigkeiten hat, wo man sich dann schon mal fragen muss, macht Herr Straubinger eigentlich seinen Hauptberuf, und zwar Bundestagsabgeordneter zu sein, ordnungsgemäß? Oder nutzt er einen großen Teil seiner Zeit für die Tätigkeit für die Allianz und die Landessparkasse? Und wenn er da keine Zeit rein investiert, sondern einfach nur in diesen jeweiligen Gremien sitzt, geht es dann darum vielleicht, dass die Interessenvertreter dahinter Einfluss auf Herrn Straubinger und darüber auf den Bundestag und auf die Ministerien und vielleicht eine Gesetzgebung haben. Und dann sind wir nämlich wieder bei Korruption. Und dass die CSU und CDU und Leute wie Herr Straubinger nicht wollen, dass das transparent ist, ist mir schon klar. Aber so geht das einfach nicht weiter, meine Freunde. Kommen wir zu dem Fall Karin Strenz. Eine CDU-Abgeordnete Überraschung, Überraschung aus Mecklenburg-Vorpommern, die einen der größten doch Korruptionsskandale der letzten Jahre an der Backe hatte, von dem ich finde, die Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu gering war, wenn man sich überlegt, was da gelaufen ist. Da hat Philipp Amthor mit seinem Korruptionsskandal doch für mehr Aufmerksamkeit gesorgt. Dabei war seiner eher kürzer und hat weniger mit der Manipulation von Menschenrechten innerhalb von europäischen Institutionen für autoritäre Regime zu tun. Und das als Vertreterin des Deutschen Bundestages. Wow, aber legen wir mal los. Karin Strenz, wie gesagt, Bundestagsabgeordnete für die Partei CDU. Seit 2009 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages, ist sie übrigens immer noch, aber zu dem Problem komme ich gleich. Sie war übrigens auch Abgeordnete in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Was genau ist das denn? Nun ja, Parlamentarische Versammlung des Europarates mit Sitz in Straßburg ist eines der zwei im Statut des Europarates verankerten Organe, Vertreter von 47 nationalen Parlamenten des europäischen Kontinents unterschiedlicher Strukturen, arbeiten im Rahmen der Versammlung zusammen. Die Parlamentarische Versammlung war das erste parlamentarische Gremium auf europäischer Ebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine sehr, sehr wichtige Institution, also jedenfalls symbolisch. Diese Versammlung zählt 318 Mitglieder und 318 Stellvertreter. Dabei hat jeder Mitgliedsstaat des Europarates eine feste Anzahl an Vertretern, die von der jeweiligen Bevölkerungszahl abhängt. Kleinere Staaten haben nach dem Prinzip des degressiven Proportionalität jedoch mehr Vertreter pro Einwohner als große. Also Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, die Türkei und das Vereinigte Königreich bilden je 18 Abgeordnete, die größten nationalen Delegationen. Also sieht man schon, da sind auch andere Nationen mit dabei. Kleinere Nationen wie Andorra, Liechtenstein, Monaco oder San Marino haben jeweils 2 Mitglieder. Wie gesagt, ist nicht sonderlich proportional zu der Einwohnerschaft, aber so garantiert man wenigstens eine einigermaßen vernünftige Vertretung in dem Parlament, in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Diese Mitglieder werden übrigens nicht direkt gewählt, sondern von den nationalen Parlamenten aus ihren eigenen Reihen heraus benannt. Das sind also sowohl Abgeordnete des Deutschen Bundestages zum Beispiel, als auch Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Darüber hat man keinen Einfluss, wer da hinkommt, sondern die Fraktionen bestimmen das selber. 18-köpfige Delegation des Deutschen Bundestages gehören in der 19. Wahlperiode 6 Mitglieder der CDU-CSU, 4 der SPD, je 2 der AfD, FDP, Grünen und Linken an. Was ist die Aufgabe der Parlamentarischen Versammlung des Europarates? Insbesondere die Wahl des Generalsekretärs und des stellvertretenden Generalsekretärs des Europarates, die Wahl des Menschenrechtskommissars des Europarates, ganz wichtig, sowie die Wahl der Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Also sagen wir mal so, diese Versammlung des Europarates hat sehr viel mit der Kontrolle und Überprüfung und Einhaltung der Menschenrechte zu tun. Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Die wichtigste politische Aufgabe besteht aber in der Schaffung eines politischen Dialogs zwischen den Parlamentariern der Mitgliedstaaten sowie Beobachterdelegationen, also aus anderen Staaten. Die von ihr verabschiedeten Texte dienen als Orientierungshilfen für die Ministerkomitees des Europarates und für die nationalen Regierungen und Parlamente. Also hier wird sehr viel parlamentarische Arbeit gemacht, dafür, dass das nicht das Europaparlament ist. Zudem haben die Initiativen der Parlamentarischen Versammlung zu einer Reihe von internationalen Verträgen, europäischen Konventionen sowie anderen Rechtsinstrumenten geführt. Die bekannteste ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die 1950 verabschiedet wurde. Also Frau Strenz war in diesem Gremium, das offenkundig sehr, sehr wichtig ist für die Europäische Union in vielerlei Hinsicht, aber vor allem im Bereich der Menschenrechte. So, dann haben wir das schon mal festgehalten. Und Frau Strenz war in einem Korruptionsskandal verwickelt. Ich glaube, ihr könnt mittlerweile erraten, bei welchem Thema Frau Strenz total versagt hat, wenn ich immer wieder darauf bestehe, dass es ganz wichtig ist, dass diese Parlamentarische Versammlung des Europarates Menschenrechte und deren Einhaltung im Vordergrund hat. Und ding, 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 die Korruption hatte damit zu tun, dass sie mal ein Auge zugedrückt hat bei der Einhaltung von Menschenrechten. Aber Gott sei Dank wurde das alles schon mehrfach aufgearbeitet, auch wenn, wie gesagt, ich mir gewünscht hätte, dass ein größerer nationaler Aufschrei erfolgt ist. Fangen wir an mit dem Report Mainz aus dem Jahr 2017. Das war noch während der Bundestagswahlkämpfe, den Frau Strenz, wie gesagt, gewonnen hat, obwohl schon währenddessen Untersuchungen gegen sie liefen bezüglich Korruption.
Wismar vor dem Bürgerbüro der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz. Wir hoffen, sie hier anzutreffen oder wenigstens einen ihrer Mitarbeiter. Doch das Büro ist verwaist. Es geht uns um das Geld, das sie aus Aserbaidschan bekommen hat. Doch Karin Strenz reagiert weder auf unsere E-Mails noch auf telefonische Nachfragen. Wir erinnern uns, Karin Strenz mitten im Bundestagswahlkampf. Damals verspricht sie uns Aufklärung. ARD
Fernsehen. Sie können mich gerne nach der Bundestagswahl um ein Interview bitten. Dann treffen wir uns, so Gott will, in unserem Büro und dann sprechen wir miteinander.
Die Vorwürfe gegen Karin Strenz wiegen schwer. Wir finden heraus, über dubiose Briefkastenfirmen hat sie mindestens 15.000 Euro kassiert. Die Zahlungen liefen über eine deutsche Lobbyfirma, gegründet von Eduard Lindner, einem pensionierten Staatssekretär. Er bekam das Geld direkt aus Aserbaidschan mit seinem autokratischen Herrscher Ilham Aliyev. Nach den Enthüllungen meldet sich Karin Strenz auf Facebook zu Wort, erklärt das Geld aus Aserbaidschan so. Dabei ging es um die Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Blick auf die mögliche Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Das war, wie gesagt, alles noch relativ zum Anfang, als die Vorwürfe hochkamen. Alles hat unter anderem mit diesem Herrn Eduard Lindner zu tun. Der war 1991 bis 1998 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren und 92 bis 98 Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Herr Lindner, ratet mal, zu welcher Partei der gehört. La, 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 la. Genau. CSU. Ey, das ist ein Haufen, ey. Ich kann hier nicht alle die verrückten Sachen erläutern, die Eduard Lindner so in seinem Leben gemacht hat als Politiker. Nur so viel. Er hat, wie gesagt, diese komische Lobbyfirma gegründet, für die die Regierung von Aserbaidschan dann auch Gelder gegeben hat über Dritt- und Viertfirmen und ein richtiges Konsortium an Banken. Es geht um Geldwäsche in sehr hohen Bereich, also bis zu 4 Millionen soll Aserbaidschan über dieses ganze Konzept unter anderem als Bestechungsgelder in diese Versammlung der Parlamentarier des Europarates hat fließen lassen, um so Lobbyismus halt für die Regierung von Aserbaidschan zu machen. Eine Regierung, die unter anderem ihre eigenen Kritiker wegsperrt, von dem man dann erstmal nichts mehr hört. Also ein autokratisches System und Eduard Lindner, ein ehemaliger Staatssekretär des Innenministeriums, hat da die Fäden gezogen und hat unter anderem Karin Strenz angeworben, die, wie gesagt, für den Deutschen Bundestag in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gesessen hat und dort eigentlich unabhängig, unter anderem mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, für die Kontrolle und Einhaltung von Menschenrechten sorgen sollte. Nun ja. Wie wir gerade gehört haben, Report Mainz hat Frau Karin Strenz gefragt und hier kommt zum Tragen, was wir übrigens auch bei Herrn Amthor beobachten können oder generell in solchen Fällen. Es wird nicht geantwortet, es wird ausgewichen, es wird eine Entschuldigung dafür gefunden. Ja, das ist ja alles für wirtschaftliche Kommunikation und Arbeitsplätze. Es ist immer ein sehr gutes Argument, Arbeitsplätze. Kommt von der CDU immer ganz gerne. Tatsächlich sind es Gelder. Ganz klar, das ist mittlerweile auch belegt, von der aserbaidschanischen Regierung, um das Verhalten von Abgeordneten zu beeinflussen und dafür zu sorgen, dass sie vielleicht mal nicht genau hingucken bei Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel. Und bei Karin Strenz hat es dazu geführt, dass sie auffälligerweise 2015 als einzige deutsche Abgeordnete in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gegen eine Forderung zur Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan gestimmt hat. Das hört ihr ja alles gleich noch, aber im Großen und Ganzen kann ich spoilern. Sie war Beraterin bei einer Firma, die Herr Lindner gegründet hat. In diese Firma flossen Gelder direkt aus Aserbaidschan. Das konnte man mittlerweile belegen. Und Frau Strenz war die Einzige, die gegen die Freilassung von politischen Gefangenen gestimmt hat. Also, sagen wir es mal so. 1 und 1 ist nicht 3, ja? Sondern 1 und 1 ist Korruption. Sie hat sich bestechen lassen und hat aufgrund dieser Bestechung eine bestimmte politische Entscheidung getroffen, ein bestimmtes Verhalten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates nach sich gezogen. Es ist ganz klar, es kann ganz klar nachgewiesen werden, von dem Geld bis hin zu ihrem Abstimmungsverhalten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates kann man eine ganz klare Linie ziehen. Und Report Mainz macht das übrigens weiter. Und auch hier hören wir gleich, Frau Strenz antwortet nicht gerne auf Nachfragen und lässt sich nicht gerne in die Karten gucken. Und generell bei der CDU heißt das aussetzen, 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 keine Fragen beantworten, keine Informationen, keine Transparenz. Und weil sie es nicht selber machen, schon an dieser Stelle muss es eingefordert werden durch ein Gesetz. Ja? Die Abgeordneten werden es niemals selber machen. Und wenn sie erwischt werden, dann gibt es eine ganz klare Verhaltensweise. Das ist aussitzen, keine Fragen beantworten, nicht mal entschuldigen, macht sie hier wirklich.
Auf Facebook, da feiert sie ihren Wiedereinzug in den Bundestag. Dabei gibt es weitere bisher unbekannte Ungereimtheiten. Wir stoßen auf ein Interview von vor 2 Jahren in einem privaten Sender. Karin Strenz spricht über ihre Arbeit als Europaratsmitglied.
Meine Fraktion entsandte mich als Mitglied in die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Und dort war dann im Jahre 2010 die erste Reise geplant zur Wahlbeobachtung nach Aserbaidschan. Und das war der erste Besuch. Und seitdem habe ich dort auch ein bisschen mein Herz verloren.
Ihr Herz in Aserbaidschan verloren als Wahlbeobachterin des Europarates? Damals lobt sie die Parlamentswahlen in höchsten Tönen. Doch Strenz spricht damals gar nicht für den Europarat, sondern für den Lobbyisten Eduard Lindner. So schreibt sie es selbst auf ihrer Homepage. In dem Interview aber erweckt sie einen anderen Eindruck.
Sie nutzt diese offizielle Rolle für die aserbaidschanischen Interessen, die Reise finanziert haben. Und das ist aus unserer Sicht ein Missbrauch dieser Rolle.
Und wie sieht man...
Und während Frau Strenz zu diesem Zeitpunkt eine doch eher nachvollziehbare Beziehung zur Wahrheit und Offenlegung hat, die man übrigens auch beim Fall Amthor und ähnlichen gelagerten Fällen immer wieder beobachten kann, war das für die Mitglieder der Europäischen Versammlung des Europarates dann schon ziemlich klar. Und die haben sich auch sehr deutlich dazu geäußert und ganz schnell auch Untersuchungen eingeleitet. Hören wir mal rein.
Und wie sieht man den Fall Strenz hier? Der Europarat in Straßburg vergangene Woche. Auf der Tagesordnung steht wieder einmal die Menschenrechtslage in Aserbaidschan. Doch Platz 361 bleibt leer. Der Platz von Karin Strenz. Will sie auch hier kritischen Fragen aus dem Weg gehen? Ein weiteres brisantes Detail macht die Runde. 2015 entsendet der Europarat Karin Strenz zur Wahlbeobachtung nach Aserbaidschan, ganz offiziell. Jetzt wird bekannt, mit einem solchen Formular erklärt sie damals, sie habe keinerlei Interessenkonflikte. Dabei hatte sie längst Geld aus Aserbaidschan bekommen. Stefan Schennach ist einer der Aserbaidschan-Experten im Europarat. Wie bewertet er die Erklärung von Frau Strenz?
Wenn ich Beratungsleistungen für Herrn Lindner mache, die Aserbaidschan betreffen, dann habe ich ein ökonomisches, privates Interesse und das ist damit unvereinbar mit der Teilnahme zum Beispiel an einer Wahlbeobachtungsmission.
Und die Tatsache, dass sie diese Erklärung abgegeben hat, sie habe keine Interessenkonflikte?
Ja, das ist damit eine Falschaussage.
Also für die Kolleginnen und Kollegen im Europarat war das schon alles ziemlich deutlich, was Frau Strenz hier gemacht hat. Und die haben das auch entsprechend eingeschätzt, schon damals. Aber für die Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU von Frau Strenz war das damals kein Problem. Und das wird auch im Laufe der Untersuchungen erst ein Problem, nachdem entsprechende Untersuchungen eingeleitet wurden und Untersuchungsergebnisse vorhanden waren. Und selbst danach werden wir feststellen, ist die CDU-CSU bei dem Thema Strenz nicht sehr konsequent. Aber hören wir uns mal an, was die Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU denn damals zu Frau Strenz so gesagt haben. Alles im Jahr 2017.
Auf dem Flur begegnen wir zufällig ihrem Parteikollegen Axel Fischer. Er leitet die deutsche Delegation im Europarat.
Kann denn Frau Strenz jetzt noch Mitglied des Europarats sein? Jetzt noch?
Frau Strenz ist gewählt bis Ende Januar. Wir können sie aus dem Europarat gar nicht ausschließen. Es ist Sache von Frau Strenz selbst zu entscheiden, ob sie vor diesem Hintergrund vielleicht ihre Mitgliedschaft ruhen lässt, bis die Vorwürfe aufgeklärt sind.
Tatsächlich hat der Europarat eine externe Untersuchungskommission beauftragt. Doch die untersucht nicht nur den Fall Strenz, sondern noch viele andere mutmaßliche Aserbaidschan-Korruptionsfälle. Ergebnisse frühestens Ende des Jahres. Die Unionsfraktion im Bundestag sieht dennoch keinen Grund, den Fall Strenz jetzt selbst aufzuklären, verweist auf die Kommission des Europarates. Die Fraktion wird die Ergebnisse dieses Gremiums abwarten und dann bewerten.
Ja, das Schweigen der CDU-Bundestagsfraktion ist schon merkwürdig. Erst 2 Jahre ist es her, da hatte man gemeinsam mit der SPD die Bundesregierung mit diesem Antrag hier aufgefordert, gegenüber Aserbaidschan unter anderem auf die Einhaltung der Menschenrechte zu drängen.
Also ihr konntet hören, alles 2017. Frau Strenz muss selber wissen, was sie tut. Wir lassen uns da nicht in die Karten gucken. Wir können sie auch nicht auffordern, nachdem offenkundig wurde, dass sie von Aserbaidschan Gelder erhalten hat. Und ich meine, man kann natürlich sagen, ich wusste nichts und woher werde ich denn wissen sollen? Aber es ist halt sehr auffällig, dass sie für einen Unternehmer tätig ist, der ehemals Staatssekretär des Innenministeriums war, der eine Beraterfirma für Aserbaidschan hat, der Geld aus Aserbaidschan bekommt. Und sie macht aserbaidschan-freundliche Entscheidungen in dem Europarat. Und schon damals die CDU, CSU, ach ja, Frau Strenz, freies Mandat, da können wir jetzt nicht reinreden. Und gucken wir mal, was die Untersuchungen sagen. Ja, Freunde, es gab mittlerweile Untersuchungen. Und Panorama hat das 2019 in einem Bericht nochmal schön aufgegriffen. Hören wir uns das mal an. Denn ist ja ziemlich interessant, was denn genau da rausgekommen ist. Hätte ja sein können, dass Frau Strenz ganz ohne eigenes Zutun in diese unglückliche Situation gestolpert ist und alles nur halb so wild ist. Nun, wie gesagt, der Europarat hat sich das dann mal angeguckt und Panorama hat darüber berichtet.
Ja, seitdem ist lange nichts passiert, denn Strenz und auch die CDU wollten einen Untersuchungsbericht des Europarates abwarten. Und genau der liegt nun vor und bringt Strenz unter Druck.
Knapp 200 Seiten Untersuchungsbericht des Europarats. Darin Vorwürfe gegen mehrere Abgesandte, auch gegen die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz. Im Wahlkampf 2017 wurden die ersten Vorwürfe bekannt. Vieles davon hat der Untersuchungsbericht jetzt bestätigt. Konkret: Frau Strenz wird ein eindeutiger Interessenskonflikt bescheinigt. Was steckt dahinter? Strenz pflegte gute Beziehungen nach Aserbaidschan und dessen autoritären Präsidenten Aliyev. Aserbaidschan, ein Land, das seine eigenen Kritiker festnimmt und einsperrt. Der Report belegt, Strenz nahm 2014 einen Beraterjob an, Wirtschaftsbeziehungen mit Aserbaidschan. Dafür bekam sie rund 20.000 Euro. Es stellte sich heraus, das Geld kam aus Aserbaidschan, gezahlt von einem deutschen Mittelsmann. Von der wahren Herkunft des Geldes will Strenz nichts gewusst haben.
Also 2017 standen im Raum Gelder in Höhe von 15.000 Euro, die Frau Strenz über diesen Mittelsmann Herrn Lindner übrigens erhalten hat. Der Bericht des Europarates wies nach, es waren sogar 20.000 Euro und Frau Strenz doubles down. Ich wusste gar nicht davon, dass das Geld aus Aserbaidschan kam und dazu gedacht war, mein Abstimmungsverhalten im Europarat zu beeinflussen. Also sie macht immer noch auf unabhängig und unschuldig. Aber das ist nicht alles, denn hinzu kommt, dass sie bei der Aufklärung natürlich keinerlei Mitverantwortung übernommen hat, sich überhaupt nicht eingebracht hat, sondern auch hier wieder das typische Verhalten an den Tag gelegt hat. Aussitzen, fernbleiben, keine Erklärungen geben, sich nicht dem Europarat stellen, wo sie nämlich nicht aufgetaucht ist. Und jetzt hören wir mal rein, was ein Kollege des Deutschen Bundestages, des Europarates dazu mal gesagt hat, der ebenfalls aus dem Bundestag kommt und der erzählt mal, wie viel Zeit Frau Strenz eigentlich in der Zeit, als die Untersuchung lief, gehabt hätte. Denn als der Europarat diesen Untersuchungsbericht zu Korruption und Einflussnahme durch Aserbaidschan auf den Europarat gemacht hat, lief bei uns gerade die Regierungsfindung. Und ihr könnt euch vielleicht dunkel erinnern, das war ziemlich lange und hatte mit Balkonszenen zu tun. Und das Parlament selber hatte zu dem Zeitpunkt nicht viel zu tun. Also nicht alle Abgeordneten des Bundestages waren damit beschäftigt, die Bundesregierungsfindung zu unterstützen. Einige waren tatsächlich ein bisschen unterbeschäftigt. Frau Strenz hätte also durchaus Zeit gehabt, denn die war nicht an den Koalitionsverhandlungen beteiligt.
Und noch einen Vorwurf an Strenz. Hier beim Europarat habe sie eine mündliche Vernehmung zum Sachverhalt mehrfach verweigert, wegen Krankheit und terminlichen Engpässen. Die Aufklärung nicht genügend unterstützt.
Was völlig absurd ist, ist ihre Begründung, warum sich in diesem Jahr hier nicht stellen konnte. Das war nämlich, dass sie zu beschäftigt sei im Deutschen Bundestag. Man muss sich das vorstellen, das war eine Zeit, wo wir in einer Regierungsbildungsphase waren, wo der Deutsche Bundestag noch überhaupt nichts gemacht hat. Und deswegen ist das eine abenteuerliche Begründung. Und es zeigt, sie versucht, sich der Aufklärung zu entziehen.
Und die Chuzpe und Arroganz und Überheblichkeit von Abgeordneten, unter anderem der CDU-CSU, die erwischt werden, ist dann schon erstaunlich. Philipp Amthor wird ja jetzt gerade hinterhergerannt, damit er auch mal ein paar Antworten darauf gibt, wer denn so seine Reisen nach St. Moritz und Co. bezahlt hat, wer die teuren Hotels bezahlt hat und welcher Funktion er so da war und wie viel das alles gekostet hat. Ähnliches sollte ja Frau Karin Strenz machen. Und ihre Antwort ist einfach, ich muss doch nicht bei der Kommission sein, ich muss keine mündliche Aussage machen in einem Verfahren, in dem es um Korruption geht, in dem demokratische Vertreterinnen und Vertreter Europas durch Autokratenregime bestochen werden, um mal wegzugucken, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten geht. Da meint sie, ich muss Ihnen doch nicht mündlich antworten, ich muss doch nicht zu Ihnen kommen, das reicht doch, wenn ich Ihnen das schriftlich gebe, oder? Was heißt hier oder? Ich mache das einfach. Und Vertreterinnen und Vertreter, die den Untersuchungsausschuss da geleitet haben im Europarat und die das Ergebnis zusammengefasst haben schriftlich, die finden da ganz genaue Worte für.
Karin Strenz sagt, sie habe der Kommission doch auf die Fragen schriftlich geantwortet. Wir sprechen mit einer Autorin des Untersuchungsberichts am Telefon, der Schwedin Elisabeth Fura. Sie warnt davor, die Ergebnisse der Kommission auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist ein ziemlich strenger Vorwurf und der muss auch ernst genommen werden von der Person, die es betrifft. Und vielleicht auch vom Parlamentspräsidenten. Ich denke, das ist nichts, wo man leichtfertig sagen kann, okay, ich bin mal eben ausgerutscht und jetzt machen wir das Kapitel zu und machen halt weiter. Aus meiner Sicht ist es schon mehr als das.
Ja, für Abgeordnete, denen tatsächlich wichtig ist, dass man Menschenrechte einhält, dass es keine Korruption gibt, denen ist das natürlich wichtig, dass Frau Strenz das nicht einfach aussitzt und sagt, naja, puh, Fehler, tut mir leid, machen wir mal weiter. Und genau das ist aber leider passiert. Frau Strenz hatte versucht, das auszusitzen, hat sich nicht beteiligt an der Aufarbeitung. Sie hat versucht, damit irgendwie durchzukommen, weil das die Herangehensweise unter anderem der CDU ist, mit solchen Fällen umzugehen. Wir gucken mal weg. Wir sagen mal nichts dazu. Wir verurteilen niemanden und wir fordern schon gar nicht auf, dass Bundestagsmandate zurückgegeben werden. Und wer dachte, schlimmer geht's nicht. Puh, Panorama hat tatsächlich dann noch eine Pressemitteilung von Frau Strenz selber bekommen, in der sie ganz frech behauptet, sie sei durch nicht den Bericht entlastet worden, der sie übrigens mehr belastet hat als alles andere. Und hört es euch selber an. Mir fehlen eigentlich die Worte nur noch.
Ja, ein deutlicher Appell von einer der Verfasserinnen des Berichts. Und dann erhalten wir gestern Nachmittag diese Pressemeldung von Karin Strenz. Sie schreibt darin, dass sie sich durch diesen Untersuchungsbericht entlastet sehe. Es gebe in diesem Bericht gegen ihre Person keine Hinweise zu Korruption und Lobbyismus. Wie bitte? Wie passt das zusammen? Mit dieser Frage sind wir nach Berlin gefahren und wollten mit Frau Strenz und auch der CDU darüber reden.
Heute Morgen im Bundestag. Hier hat Karin Strenz einen Termin. Die Arbeitsgruppe Verteidigung ihrer CDU-Fraktion. Wir wollen wissen, wie sie zu der Interpretation des Berichts kommt, sie sei entlastet. Mit 20 Minuten Verspätung kommt sie.
Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Verzeihung.
Keine Antwort vor der Kamera. Und Ihre Fraktionskollegen, gehen Sie auch einfach so zur Tagesordnung über? Vom Fraktionsvorsitzenden kein Wort zur Kollegin.
Danke.
Herr Kauder, eine Frage zu Frau Strenz.
Es gibt kaum Kritik. Vielmehr versucht man der Kollegin den Rücken zu stärken.
Wir haben leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass es Verstöße gegen Verhaltensregeln gegeben hat. Es wurde in dem Gutachten im Übrigen auch festgestellt, dass manche sich der Korruption schuldig gemacht haben. Das wurde Frau Strenz nicht vorgeworfen.
Einen Rücktritt fordert hier deshalb niemand.
Einmal ist ein Mandatsverzicht immer die persönliche Entscheidung. Und nach meiner Auffassung steht das höchstens zur Debatte, wenn wirklich eine Strafverfolgung eingeleitet wird. Und das kann ich aus dem Bericht nicht erkennen.
Oh, okay. Frau Karin Strenz war sich keiner Schuld bewusst. Zum Fall Amthor im Vergleich. Es gibt schon einige kritische Bemerkungen, unter anderem vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der ja hochnotpeinlich jetzt einen neuen Landesvorsitzenden gesucht hat, weil ihnen schon klar war, dass sie mit Philipp Amthor in nächster Zeit nicht als CDU-Vorsitzenden für Mecklenburg-Vorpommern kommen können und schon gar nicht mit ihm in den Wahlkampf gehen können, weil es nicht so gut ankommt, wenn dein angeblich bodenständiger Kandidat sich Aktienoptionen von einem in Delaware gemeldeten um die 250 Millionen angeblich schweren Unternehmen geben lässt, während er sich gleichzeitig beim Bundesminister des Wirtschaftsministeriums für dieses Unternehmen meint. Also das wäre halt schlecht angekommen, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, ja. Also da gibt es doch wenigstens die ein oder andere negative Stimme, die sagt, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Bei Karin Strenz hat man noch am besten die Klappe halten gesagt und alle anderen Entscheidungen, ob sie das Mandat aufgibt, ist ihre persönliche Entscheidung. Aber im Großen und Ganzen sehen wir jetzt ja kein Fehlverhalten. Nun ja, 30.01.2020 war die Aserbaidschan-Affäre nach 3 Jahren wieder Thema, denn die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nimmt gegen 2 Unionspolitiker wegen des Verdachts der Korruption die Ermittlungen auf. Die Ermittlungen richten sich gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz und den früheren Abgeordneten und CSU-Politiker Eduard Lindner. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft durchsuchten rund 100 Einsatzkräfte Wohnungen, Geschäftsräume der beiden Beschuldigten in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Belgien. Auch das Abgeordnetenbüro von Frau Strenz wurde durchsucht. Das ging übrigens erst, nachdem der Bundestag die Immunität von Frau Strenz aufgehoben hatte. Das an sich ist ja kein Problem, aber es gibt hier staatsanwaltschaftliche, strafrechtliche Untersuchungen mittlerweile. Frau Strenz ist immer noch im Bundestag. Sie ist immer noch offiziell Bundestagsabgeordnete. Sie hat ihr Mandat nicht zurückgegeben. Die Partei hat sie dazu nicht aufgefordert. Ich bezweifle, dass sie nochmal in den Bundestag kommt. Dennoch hat sie einfach mal seit 2017, seitdem diese Vorwürfe im Raum standen, und natürlich geht es um Korruption, ihr Mandat gehabt. Und liebe CDU, CSU, die Frau Strenz hier noch in Schutz genommen haben, gesagt haben, also wir wissen gar nicht und es gibt noch gar keine Untersuchung, ja. Der Europarat macht das auch nicht. Dafür ist die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zuständig. Und die hat offensichtlich in dem Bericht des Europarates genug Anhaltspunkte gesehen, um zu sagen, ja, Frau Strenz, das ist Korruption. Und wir haben genug Hinweise, um erstmal alles zu durchsuchen, in dem Frau Strenz gelebt und gearbeitet hat. Von der Wohnung bis zum Abgeordnetenbüro. Das ist schon erstaunlich, was das für ein Eingriff war. Und Frau Strenz ist noch Bundestagsabgeordnete. Und wenn es nur auf dem Papier ist, es ist ein Schlag ins Gesicht. Einfach mal ein Schlag ins Gesicht für jeden Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. Es gibt strikte Vorgehensweisen und strikte Vorgaben beim Thema Korruption. Und Frau Strenz hat 20.000 Euro bekommen und hat beim Thema Menschenrechte in Aserbaidschan weggeguckt und sogar dagegen abgestimmt. Gegen die Einhaltung von Menschenrechten, gegen die Freilassung von politischen Gefangenen. Und sie ist Bundestagsabgeordnete geblieben. Fantastisch, CDU-CSU, einfach fantastisch. Und da müssen wir uns dann beim Thema Amthor auch über gar nichts mehr wundern, denn wenn das geht, dann geht so ziemlich alles in diesem Bundestag mit dieser Partei. Eins muss man sagen, der öffentliche Druck und die Hochnotpeinlichkeit dieses ganzen Vorgangs hat wenigstens mal dafür gesorgt, dass selbst die Bundestagsverwaltung nicht mehr drumherum kam, hier mal ein Ordnungsgeld zu veranlassen. 20.000 Euro. Also in der Höhe, in der sie Korruptionsgeld erhalten hat, von dem wir wissen. Aber meine Freunde, nicht dafür, dass sie Korruption begangen hat. Nein, dafür, dass sie diese Korruptionsgelder nicht ordnungsgemäß angemeldet hat. Denn der Bundestag, also die Bundestagsverwaltung, hat das Ordnungsgeld verhängt, weil Frau Karin Strenz nicht ordnungsgemäß angegeben hat, dass sie Nebeneinkünfte als Beraterin für diese Lobbyfirma, für die Regierung Aserbaidschans angemeldet hatte. Ja? Frau Strenz wäre dazu verpflichtet gewesen, anzumelden, dass sie Beraterin von diesem Geldwäsche-Lobbyverein von Herrn Lindner war. Hat sie nicht getan. Und dafür hat der Bundestag sie dann bestraft. Dafür gibt es dann das Ordnungsgeld. Ich spiele hier gleich mal eine schöne Zusammenfassung ein von Panorama 3. Sagen wir mal so, Frau Strenz kommt dazu Wort. Und es fallen so Worte wie Strafzettel. Wow. Okay, ich spiele es mal ab.
Sie hat es mehrfach in den vergangenen Monaten in unserer Sendung geschafft. Karin Strenz, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie erinnern sich vielleicht, der Vorwurf, sie soll jahrelang über eine Lobbyfirma Geld aus Aserbaidschan erhalten haben. Hier sieht man sie sogar mit Präsident Aliyev. Und dennoch war sie in dem Land als Wahlbeobachterin im Auftrag des Europarates unterwegs. Und da muss man eigentlich völlig unabhängig sein. Also ein Interessenskonflikt. Das wurde monatelang geprüft. Jetzt der Abschluss und der hat es in sich. Strenz erhält lebenslanges Hausverbot im Europarat und noch dazu eine Rüge vom Bundestag, weil sie dort ihre Nebeneinkünfte nicht korrekt angegeben habe. Und wie hat Karin Strenz darauf Mitte Januar reagiert?
Bei Falschparken gibt es auch ein Ticket. Ist natürlich nicht vergleichbar. Ich habe das vor vielen Monaten angegeben, dass das in der Tat ein Fehler war und nicht besonders glücklich.
Ja, nicht besonders glücklich und sowas wie ein Strafzettel klingt nach Bagatelle, aber das Bußgeld, das beläuft sich auf satte 20.000 Euro. Löst das vielleicht Demut, Einsicht aus? Natürlich hätten wir gern darüber mit Frau Strenz persönlich gesprochen, aber sie teilt uns nur schriftlich mit. Sie hoffe nun, dass diese rufschädigende Hetzkampagne ein Ende gefunden hat.
Wow! So viel Uneinsicht gibt es noch nicht mal von Philipp Amthor. sie hat einen Fehler gemacht, weil sie das Geld und die Nebeneinkünfte nicht beim Bundestag angemeldet hat. Sie hat nicht zugegeben, dass sie Korruption begangen hat. Na, wie auch. Staatsanwaltschaft ermittelt ja noch. Sie würde sich ja selbst belassen. Dazu ist natürlich keiner gezwungen. Aber keinerlei Fehlerbewusstsein. Es ist unglaublich, wer für die CDU/CSU so im Bundestag sitzen darf und wer für sie über Wohl und Wehe von Menschenrechten in Europa bestimmen darf. Es ist immer wenn du denkst, das Fass hat mittlerweile den Boden erreicht, wird dem Fass einfach mal der Boden ausgeschlagen und ins Nirvana geworfen. Unglaublich, unglaublich. Okay, können wir uns halt hoffentlich damit begnügen, dass Frau Strenz nie wieder nach 2021 in irgendeinem Parlament sitzen wird. Sollte das passieren, weiß ich nicht genau, wer direkt gegen Frau Strenz antritt und die besten Voraussetzungen hat, gegen sie zu gewinnen. Aber wer immer das ist, sollte definitiv im Wahlkampf unterstützt werden. Es sei denn, es ist der AfD-Kandidat, dann nehmt das bitte und nehmt den Zweitbesten. Aber das kann einfach nicht sein. Das geht einfach nicht, dass eine so korrupte Person nicht mal für Korruption durch den Deutschen Bundestag bestraft werden kann, sondern einfach nur, ach, sie haben die Nebentätigkeit nicht angegeben, wo sie korrupterweise bestochen wurden für bestimmtes Verhalten. Ja, da bestrafen wir sie jetzt einmal, weil wir müssen, weil der Europarat uns dazu eigentlich mehr als alles andere drängt und wäre es hochnotpeinlich, wenn wir das nicht tun. Aber alles andere kehren wir mal schön unter den Teppich, reden nicht drüber und Frau Strenz muss sich auch nicht äußern. Naja, wie gesagt, Staatsanwaltschaft ermittelt seit Anfang des Jahres. Und an dieser Stelle können wir dann schon mal festhalten, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, bestimmte Nebentätigkeiten, Nebeneinkünfte zu verbieten für Bundestagsabgeordnete, weil die nicht nur für den Bundestag und die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland von Bedeutung sind, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa. Denn hier hat die Einflussnahme durch ein autoritäres Regime direkte Folgen und Konsequenzen für die Kontrolle von Menschenrechten in Europa. Und es ist schon hochnotpeinlich, dass du Menschenrechte für 20.000 Euro kaufen kannst. Also Frau Strenz, wenn sie sich schon von Aserbaidschan kaufen lassen und wenn sie schon auf Menschenrechte spucken, dann lassen sie sich doch wenigstens ein bisschen mehr geben als 20.000 Euro. Es ist unglaublich, für wie wenig Geld deutsche Politiker zu kaufen sind. Da würde ja jeder Senator und republikanische Repräsentant sich totlachen über das bisschen, womit sich die deutschen Abgeordneten so zufrieden geben. Es ist einfach nur hochnotpeinlich. Kommen wir mal zu Lobbyismus und Lobbyismus im Deutschen Bundestag. Was ist denn eigentlich Lobbyismus? Lobbyismus, Lobbying oder Lobbyarbeit ist eine aus dem Englischen Lobbying übernommene Bezeichnung für eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen, Lobbys, vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen, die Exekutive, die Legislative und andere offizielle Stellen zu beeinflussen versuchen. Außerdem wirkt Lobbying auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit ein. Können wir uns vielleicht erinnern, alles das, was mit Tabakwerbung zum Beispiel zu tun hat oder falscher Streuung durch Marketing bei Tabakwerbung, also dass Zigaretten angeblich nicht krebserregend seien, das alles war unter anderem auch Lobbying durch die Tabakfirmen, die Werbung und alle anderen Möglichkeiten so genutzt haben und zum Beispiel auch die Verbreitung von angeblich korrekten wissenschaftlichen Pamphleten. Also sie haben sich Wissenschaftler gekauft und die haben dann erzählt, ja, ich habe eine Untersuchung gemacht und nee, Zigaretten sind gar nicht so gefährlich und die sind nicht so krebserregend, wie alle behaupten oder wie meine werten Kollegen an der anderen Tischseite behaupten. Also das alles gehört zum Lobbying dazu. Wer mal genau wissen will, wie das mit dem Lobbyplaneten Berlin aussieht, Lobby Control bietet unter anderem Stadtführungen an. Auf dem Pfad gibt es dann genaue Erläuterungen, wo welcher Lobbyist denn so sitzt und welche Firma. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Es bleibt aber an der Stelle auch festzuhalten, Lobbyismus hat durchaus positive Seiten. Der Austausch von InteressenvertreterInnen und Vertretern mit der Politik ist ein fester Bestandteil unseres politischen Systems. Fachinformationen und Interessen verschiedener Beteiligten werden dabei ausgetauscht und ermöglichen es, im politischen Entscheidungsprozess abzuwägen, Kompromisse zu erarbeiten und Politik zu gestalten. Also Lobbyismus an sich, und das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, ist nichts Schlechtes. Es ist wie mit fast allen Instrumenten, man kann sie für Gutes verwenden und auch für Schlechtes. Und leider Gottes sind wir in einer Gesellschaft, die immer dann Lobbyismus nur mit schlechten Sachen in Verbindung bringt. Das Problem von Lobbyismus ist, wie bei vielen anderen Dingen, die mangelnde Transparenz und die mangelnde Konsequenz bei fehlerhaftem Verhalten. Die sich selber bestrafen müssten, sind die Abgeordneten. Die sind selber die Adressaten von Lobbyismus und die wollen halt keine Transparenz, die wollen keine Konsequenzen für fehlerhaftes Verhalten. Wer würde denn sich selber hohe Strafen auferlegen, wenn er weiß, dass er vielleicht davon irgendwann mal betroffen ist? Und da an sich ist ja schon ein Problem. Denn wenn die Leute keine Probleme damit haben und wenn sie immer ehrlich sind, dann müssten sie doch eigentlich sagen, ja gut, wir können halt Lobbyregister machen und wir können halt hohe Strafen festsetzen. Wir sind ja alle ehrlich. Deswegen ist das für uns kein Problem. Aber das machen sie leider nicht. Vor allem machen das nicht CDU und CSU, die Mehrheit stellen. Und deswegen kommt schnell der Eindruck auf, dass wir es bei Lobbyismus immer gleich mit Korruption, Bestechung und Vorteilsnahme zu tun haben. Wobei ja, wie gesagt, Lobbyismus nicht nur durch Unternehmen gemacht wird oder irgendwie wirtschaftliche Interessengruppen, sondern auch durch soziale NGOs, Tafeln oder Interessenvertretungen wie zum Beispiel der Städte- und Gemeindebund, in dem die Kommunen zum Beispiel organisiert sind, die natürlich auch ein Interesse daran haben, mit den Abgeordneten und Abgeordneten im Deutschen Bundestag zu sprechen und ihre Interessen als kommunale Vertreter dort mehr Gehör zu verschaffen. Und das ist an sich ja auch nichts Schlimmes. Und vor allem hat es nichts wirklich mit Korruption zu tun, sondern damit, dass kommunale Vertreter halt wollen, dass es ihnen mehr Geld zum Beispiel gegeben wird, dass es unter anderem besser läuft mit den finanziellen Mitteln durch Förderprogramme in diesen Fonds etc. pp., dass vielleicht die Regeln nicht mehr so stringent sind mit der Eigenfinanzierung. Das sind alles durchaus wichtige Interessengruppen, von denen wir auch wollen, dass sie mit den Abgeordneten reden. Gleichzeitig ist es aber auch kein Problem, dass die Abgeordneten mit genau diesen Interessengruppen reden. Und sie können es auch jederzeit öffentlich machen. Was ist denn da das Problem? Das Problem ist nicht, dass sie mit zum Beispiel dem Städte- und Gemeindebund reden oder Vertretern der Tafel oder sonst irgendwelchen NGOs. Das Problem ist, dass sie dann doch öfters mal mit irgendwelchen Firmen, zum Beispiel VW und Co. reden und das vielleicht nicht so öffentlich bekannt gemacht worden haben wollen. Oh Gott, mein Deutsch. Dass die CDU/CSU halt nicht will, dass alle Leute wissen, wann sie sich mit welchen Unternehmern treffen und Unternehmerinnen. Und das ist das Problem. Und da kommt der Verdacht der Korruption auf. Weil wenn wir alle wüssten, mit wie vielen Unternehmern sich die Abgeordneten der CDU und der FDP so treffen, dann würden wir vielleicht ein paar Fragen stellen. Und dann würden wir vielleicht auch mal wollen, dass sie sich nicht so oft mit diesen Leuten treffen. Aber das will ja dann die CDU und FDP nicht. Die wollen ganz unbehelligt halt weiterarbeiten wie bisher. Dennoch kann ich an dieser Stelle schon festhalten, dass es genau dieses Verhalten ist, das dazu führt, dass es dann immer wieder zu Korruptionsfällen kommt oder zu Fällen, in denen mindestens bei Lobbyismus ein Geschmäckle bleibt. Und das wiederum untergräbt das Vertrauen in Abgeordnete, in das Parlament an sich und in die Demokratie. Und Vertrauen ist ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie. Wer es verspielt, stärkt Politikverdrossenheit und extreme Ränder. Vertrauen kann aber nur durch Offenheit entstehen. Ein Lobbyregister ist nicht das einzige Instrument, mit dem sich mehr Vertrauen in die Politik wiederherstellen ließe. Es gibt jede Menge verschiedene Vorschläge, unter anderem von Transparency International, aber auch von der europäischen Institution, die schon seit Jahren die Durchsetzung unter anderem der verschiedensten Antikorruptionsinstrumente fordert, die vor allem Deutschland noch nicht wirklich umgesetzt hat. Und an der Stelle mal ein kleiner Exkurs. Zwischen dem 9. und 13. Dezember 2019 weilte nämlich die Delegation des Europarates in Berlin, also der Europarat, der gerade eine schwere Korruptionsaffäre hinter sich hat. Denn nicht nur Frau Strenz, sondern auch andere Abgeordnete europaweit waren in diese Affäre verwickelt. Wie gesagt, Aserbaidschan hat da jede Menge Gelder reingepumpt in die Beeinflussung von Abgeordnetinnen im Europarat, um die 2,5 Milliarden insgesamt. Und das war, wie gesagt, eine Riesennummer und 200 Seiten war der Untersuchungsbericht. Und nicht nur Frau Strenz war darin verwickelt. Für mich war es aber, gerade weil sie halt in Deutschland Bundestagsabgeordnete ist, in dem Punkt besonders wichtig. Und dem Europarat war es dann nach der Untersuchung von der Aserbaidschan-Affäre umso wichtiger, zu gucken, dass die Korruptionsbekämpfung und die entsprechenden Maßnahmen in den verschiedenen Mitgliedsländern auch einwandfrei funktioniert. Denn die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates, kurz GRECO, hat in Deutschland in den letzten Evaluationsrunden wiederholt kritisiert und aufgefordert, Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz zu ergreifen. Also der Transparenz durch den Bundestag. Und auch beim Thema Korruptionsbekämpfung im Bundestag und bei Abgeordneten viel mehr zu tun. Passiert ist seither ziemlich wenig. GRECO hat die Bundesregierung zum Nachsitzen sozusagen veranlasst. Bis Ende Juni 2020 muss der Bundestag die Mängel innerhalb der vierten Runde sozusagen aufbessern. Also es gibt eine Reihe von Mitgliedsländern, die den Aufforderungen von GRECO bereits nachgekommen sind, die besser dastehen, unter anderem Frankreich, Großbritannien, Italien, Bulgarien. Also die Einschätzung bei der Bekämpfung von Korruption und bei der Umsetzung von Transparenzmaßnahmen ist bei einer Vielzahl von Ländern viel, viel höher als in Deutschland. Es sind die gleichen Länder, die, wenn wir in Deutschland über Korruption reden, immer irgendwo unter den ersten Plätzen landen. Auf unsere eigenen Probleme wird da immer nicht so richtig hingeschaut und nicht so richtig hingewiesen. 3 Maßnahmen für Transparenz bietet GRECO übrigens auch an. Und zwar gibt es dabei für verschiedene große Problembereiche konkrete Lösungsvorschläge. Zum ersten ein Lobbyregister. Welche Lobbyisten sich mit politischen Entscheidungsträgern treffen, soll dabei aufgeführt werden. In vielen Fällen ist das ja momentan noch unbekannt. Eine Dokumentationspflicht gibt es ja in Deutschland nicht. CDU, CSU hatten zwar versprochen, im vergangenen Sommer endlich mal einen eigenen Entwurf zu bringen, aber bisher ist da wenig passiert. Viele hoffen ja, dass jetzt im Rahmen von der Amtor-Debatte endlich mal was kommt. Aber so wie ich die CDU, CSU kenne, wird es das absolute Minimum sein. Das, was unter anderem zum Beispiel GRECO fordert, wird es auf keinen Fall. Denn das Lobbyregister soll aus ihrer Sicht Folgendes beinhalten: die Namen von Lobbyisten sowie ihre Auftraggeber, sämtliche Treffen zwischen Lobbyisten und Politikern sowie Regierungsbeamten, das Lobbybudget von Unternehmen, Verbänden und Vereinen und ebenfalls Sanktionsregeln für Lobbyisten bei Verstößen. Ein Lobbyregister würde politische Entscheidungen transparenter machen und das Vertrauen in die Demokratie stärken. Nun, wenn ich heute noch dazu komme, wie gesagt, die verschiedenen Reden der Bundestagsabgeordneten der CDU, CSU zu dem Thema Lobbyregister ein bisschen zusammengeschnippelt. Und ich kann euch sagen, vor allem das mit den Sanktionsregeln mögen sie nicht. Sie mögen aber auch nicht im Detail aufgezeichnet haben, wann sich wer mit den Lobbyvertretern trifft. Sie wollen keine Bürokratie. Sie wollen nicht so viel Aufzeichnung. Also das Gleiche, was sie übrigens so generell bei Sachen wie zum Beispiel den Mindestlohn bemängeln, da sind sie wenigstens konsequent. Zu viel Bürokratie, so zu viel Papierkram, wer soll sich denn da die Zeit nehmen? Selbst wenn ich ihnen Recht geben wollte, wie zum Beispiel, ja, Abgeordnete haben nicht allzu viel Zeit und so, aber Abgeordnete sind auch nicht Herr ihres Kalenders. Das sagen mir Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete generell immer wieder. Alles, was sie tun müssen, ist also ihren Büroleiter dazu zu veranlassen, ihren Kalender regelmäßig zu der jeweiligen Bundestagsverwaltungsstelle weiterzuleiten, in der detailliert übrigens steht, wann sich der Abgeordnete wo befindet und mit wem er sich trifft. Der Abgeordnete selber schreibt seinen Kalender nicht, das machen die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter müssen einfach nur den meist digitalen Kalender weiterleiten. Also dürfte das für die Abgeordneten selber kein Problem sein, egal wie wenig Zeit sie haben. Das macht so und so jemand anders für sie. Auch beim Thema Interessenkonflikte von Regierungsmitgliedern schlägt GRECO vor, sollte endlich mal was passieren, weil zahlreiche Regierungsbeamte zum Beispiel verfügen über zum Teil hochbezahlte Nebeneinkünfte in der Wirtschaft. Doch das bleibt der Öffentlichkeit oft verborgen. Es gibt da auch kein Transparenzgesetz für Mitarbeiter der hohen Regierungsebene oder für Beamte der hohen Regierungsebene. Auch bedeutende Immobilienaktienbesitze müssen zum Beispiel Regierungsmitglieder selber nicht offenlegen, obwohl das durchaus zu Interessenkonflikten führen kann. Um das alles sichtbar zu machen, müssen Minister und hohe Regierungsbeamte zu einer Offenlegung verpflichtet werden. Also GRECO schlägt vor, dass auch Minister und Regierungsbeamte vor allem in den oberen Ebenen dazu verpflichtet werden in Zukunft, so eine Art Transparenzregister zu führen, das auch einsehbar ist von den Bürgerinnen und Bürgern, um so Vertrauen zu schaffen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn Sie diese Nebeneinkünfte haben, in sehr hohem Maße, das ist nicht so wie mein kleiner Podcast hier als kleine Landesbeamtin, sondern wir sprechen da wirklich von erheblichen Einnahmen auf Regierungsebene mit Vorträgen und noch so einigen komischen Sachen, die mir nie einfallen würden, weil das schon in den Bereich von, naja, ich sag dazu jetzt lieber nichts. Aber auf alle Fälle ist es nicht ganz koscher. Da muss jedenfalls was passieren. Und wenn es dieses Register gibt und die Leute sich zu Recht beschweren, dass es da Interessenkonflikte gibt, dann müssen diese Jobs auch aufgegeben werden. Vor allem bei Regierungsbeamten, die gut bezahlt werden vom Staat. Ja, wir reden hier nicht von Nebentätigkeiten wie Kellnern oder jemanden, der am Wochenende noch die eigenen Eier der Hühner und so verkauft. Das sind alles Nebentätigkeiten, die kleine Beamte übrigens anmelden müssen. Sondern erhebliche Einkünfte aus den verschiedensten Tätigkeiten. So, und dann gibt es noch den Einfluss auf Gesetzgebung, den GRECO kritisch sieht. Da nehmen ja Unternehmen und Interessenverbände weitgehend unbemerkt Einfluss auf die Gesetzgebung. Und wir reden hier nicht von Lobbyregister oder Lobby-Control oder Abgeordnetenwatch, sondern wir reden hier von Wirtschaftskanzleien und Rechtsanwaltskanzleien, die ganze Gesetzestexte mittlerweile selber schreiben, während sie gleichzeitig darauf achten, Schlupflöcher für ihre anderen Mandantinnen und Mandanten in diese Gesetze reinzuschreiben. Beziehungsweise, dass ein Lobbyismusvertreter, ein Lobbyvertreter von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen kommt und sagt, also ich habe hier mal einen Entwurf für das Gesetz, der gefällt uns, nehmen den mal. Das gibt es sowohl in Europa, im Europaparlament, als auch im Bundestag. Und im Bundestag ist es noch uneinsichtiger als im Europäischen Parlament. Da gibt es nämlich wenigstens eine Art Lobbyregister, dem man folgen kann. Nun ja, also auch das will GRECO unbedingt angehen. Jedenfalls will es, dass die Bundesregierung und der Bundestag das mal angeht. Das kann übrigens dann dadurch angegangen werden, dass es den sogenannten legislativen Fußabdruck gibt, durch den alle Mitwirkenden an einem Gesetzentwurf sichtbar gemacht werden. Diesen legislativen Fußabdruck gibt es übrigens in Polen. Ja? Also die PiS-Partei hat einen transparenteren Gesetzgebungsprozess als die Bundesrepublik. Das ist auch so ein, wo ich mich frage, Leute, was macht ihr da in Berlin? Dreht ihr Däumchen? Findet ihr das gut, dass ein autokratisches Regierungssystem bessere, transparente Regeln für ihre Gesetzgebung hat als ihr? Ich meine, es ist immer noch die PiS-Partei und wir wissen ganz genau, besonders toll ist das nicht, was sie da treiben. Aber die Tatsache, dass sie transparenter sind als der Bundestag und dadurch Vertrauen in ihr politisches Handeln bei den Bürgerinnen und Bürgern in Polen herstellen, zeigt ganz eindeutig, dass man tatsächlich dieses Instrument nutzen kann, um Bürgerinnen und Bürger an sich zu binden. Die PiS-Partei macht das auf eine Art und Weise, die natürlich völlig abartig ist. Aber in Deutschland könnte man das machen, um das Vertrauen in das Parlament wiederherzustellen, in die Abgeordneten und vor allem in die Demokratie. Wenn alles so intransparent weiterläuft, dann landen wir vielleicht mal in einem System, in dem wir einen legislativen Fußabdruck haben mit einer Regierungspartei wie PiS. Na, herzlichen Dank dafür. Und bisher ist Transparenz beim Thema Lobbyismus vor allem ein hart erkämpfter rechtsstaatlicher Prozess. Vor allem durch NGOs, also um ehrlich zu sein, Lobbyisten wie Abgeordnetenwatch, wurde zum Beispiel transparent, welche Konzerne, Akteure oder Kanzleien einen Hausausweis für den Deutschen Bundestag besitzen. Das war bis 2015 nämlich ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis und das sollte es eigentlich auch bleiben. Aber es gelang Abgeordnetenwatch in einer Klage gegen die Bundestagsverwaltung, die ja diese Informationen hat, Zugang zu den Listen der Lobbyakteure zum Deutschen Bundestag zu erhalten. Dieser Rechtsstreit hat übrigens den deutschen Steuerzahler 20.000 Euro gekostet, weil der Bundestag sich natürlich einen teuren Anwalt genommen hat, aber sie haben verloren, weil das Gericht durchaus Sinn darin sieht, die Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, wer denn so alles einen Hausausweis für den Deutschen Bundestag besitzt und nicht Bundestagsabgeordneter ist oder sonst irgendwie Mitarbeiter der Verwaltung dort. Und die Hausausweisliste hat sich dann mal ein Politikwissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum genommen und dafür eine Kurzanalyse gemacht mit dem Titel Hinter verschlossenen Türen. Die findet ihr übrigens in den Shownotes. Und für den Wissenschaftler war diese damalige Hausausweisliste ein ziemlicher Glücksfall. Die veröffentlichten Daten zu den Hausausweisen eröffnen nämlich eine rare Gelegenheit, die nicht öffentliche Kommunikation zwischen Abgeordneten und Interessenvertretern zu analysieren. Der Politikwissenschaftler Dr. Florian Spohr mit Namen übrigens hat sich nämlich die Frage gestellt, ob hinter verschlossenen Türen des Bundestagsgebäudes ein Ausgleich zwischen Interessen passiert oder ob Wirtschaftslobby freies Spiel hat. Und um das mal ein bisschen zusammenzufassen, die CDU bewilligt sowohl absolut als auch relativ die meisten Hausausweise. Liegt auch hauptsächlich daran, dass es die größte Fraktion ist und natürlich der größten Fraktion die meisten Hausausweise zustehen. Absolut hat die CDU 609 Ausweise bewilligt. Relativ sind das 2,39 Ausweise pro Abgeordneter und ich weiß nicht, wie die 0,39 zustande kommen. Einige Abgeordnete kriegen halt mehr Hausausweise als andere. Ich denke mal, da zählt auch die Seniorität und die Netzwerke innerhalb der Fraktion. Da kriegt vielleicht ein Abgeordneter nur einen Hausausweis und die wichtigen kriegen dann auf einmal 5. So wird das zustande kommen. Wichtig ist ja unterm Strich erstmal, CDU, CSU vergeben die meisten Hausausweise überhaupt. Und an wen vergeben sie wohl die meisten davon? Naja, genau ein Drittel der Hausausweise wurde übrigens an Unternehmen vergeben. Also genau ein Drittel geht schon mal an Unternehmen. Und das ist eine ziemlich hohe Zahl. Danach folgen Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände als zweitgrößte Gruppe. Also Unternehmer, Arbeitgeberverband, Wirtschaftsverbände. Bleibt da überhaupt noch was übrig für andere Interessengruppen? Auffällig ist übrigens auch, dass von den 48 Agenturen und Kanzleien, die einen Hausausweis besitzen, 41 ihren Hausausweis von CDU, CSU bekommen haben. Also werden das auch Agenturen und Kanzleien sein, die so in den Bereich Wirtschaftsverbände, Arbeitgeberverband, Unternehmen fallen. Agenturen und Kanzleien, die arbeiten selber wiederum als Lobbyverbände. Also wir wissen nicht genau, was das für Kanzleien sind, wir wissen nicht genau, was das für Agenturen sind und wir wissen nicht, wer ihre Auftraggeber sind. Die CDU, CSU gibt zu fast 80%, 90% Hausausweise an diese undurchsichtigen Kanzleien und Agenturen. Und das ist schon erstaunlich. Auf alle Fälle ist es aber auch ein Beleg dafür, dass sie mit Transparenz beim Thema Lobbyismus nicht viel am Hut haben. Denn sie wissen ganz genau, dass das undurchsichtig ist, wer diese Kanzleien sind und wer diese Agenturen sind. Aber weil es halt keiner weiß, ist es sehr einfach, ausgerechnet Kanzleien und Agenturen einen Hausausweis zu geben, weil es sehr schwierig ist, nachzuweisen, wer steht denn dahinter. Und dann kann man immer sagen, ist ja nur eine Agentur, ist ja nur eine Kanzlei. Und gucken Sie mal, hier steht doch Social Networking, ja? Also wir kennen ja diese Art von Agenturen und Kanzleien heutzutage. Die wissen schon, wie sie sich gut framen können. Was genau dahinter steckt, weiß kein Mensch. Bei der SPD werden Hausausweise hauptsächlich an Stiftungen und Thinktanks vergeben. Darauf folgen dann auch Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Traditionelle Nähe hat die Sozialdemokratie natürlich zu Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden, die ebenfalls Hausausweise bekommen. Und von allen Parteien, die Hausausweise an solche Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände vergeben, ist die SPD die Partei, die es gerade bei diesen Interessengruppen ganz besonders macht. Also für die SPD haben Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände Priorität bei der Vergabe von Hausausweisen. Und es ist auch ganz gut so, denn noch mehr Hausausweise für Wirtschaft und Unternehmen wie bei der CDU, die übrigens die SPD auch macht. Ich habe den leisen Verdacht, dass das alles ziemlich viel überrepräsentiert ist. Aus nachvollziehbarem Grund, weil CDU vergibt halt die meisten und die gehen alle an Unternehmen. Bündnis 90 Grüne und Linke vergeben pro MdB und absolut die wenigsten Hausausweise. Linke vorrangig an Public Interest Groups und die Grünen gleichermaßen an Unternehmen, Public Interest Groups und an Stiftungen und Thinktanks. Und Spohr fasst das mal zusammen. Das beruht, wie gesagt, alles aus der Liste der Vergabe von Hausausweisen im Jahr 2015. Spohr kommt übrigens zu drei wichtigen Schlüssen nach dieser Liste. Erstens von einem gleichberechtigten Zugang für diversen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen zum Bundestag kann keine Rede sein. Stattdessen herrsche ein großes Übergewicht wirtschaftlicher Interessen. Wen überrascht das? Interessanterweise deckt sich das nicht mit den aktuellen Studien, so der Autor, denn während Bundestagsabgeordnete laut diesen regelmäßig die große Bedeutung allgemeinwohlorientierter Interessen für ihre Arbeit betonen, diese Betonungen gehen dann übrigens immer in die Studien ein, genauso wie die Zusammensetzung der öffentlichen Anhörungen der Bundestagsausschüsse, die mittlerweile doch mit VertreterInnen unterschiedlichster Interessen zusammengesetzt werden. Das alles wird halt in den Studien festgehalten und die besagen, ja, es gibt mehr und diversere Interessenvertretungen im Deutschen Bundestag. Nun, währenddessen tummeln sich eindeutig laut Spohr hinter den verschlossenen Türen des Bundestages zum größten Teil Wirtschaftslobbyisten. Das heißt, da, wo die Öffentlichkeit tatsächlich mal hinguckt und was sehen kann, wie in den Ausschüssen oder wie bei diesen Studien, da wird auf die diversen Interessenvertreter hingewiesen, während gleichzeitig halt Hausausweise durch die Bundestagsfraktionen vergeben werden und in jeder Fraktion, bis auf die Linke, gibt es gleichermaßen mindestens auch Hausausweise für Unternehmen, selbst bei den Grünen. Die verteilen halt eher ausgeglichen, aber auch da sind Unternehmer dabei, die schon durch die Bundestagsfraktion der CDU-CSU übermäßig vertreten sind. Und jeder weitere Unternehmer-Hausausweis durch die SPD oder die Grünen ist halt noch weiter die Vertretung von Wirtschaftsinteressen. Ja, und ich weiß, wahrscheinlich sind das Wirtschaftsinteressen, die besser sind als die von der CDU-CSU. Das Problem im Kern bleibt, es ist ein Übergewicht von Wirtschaftsinteressen. Das zweite Ergebnis, das Spohr festhält, ist, dass diese traditionellen Allianzen zwischen Parteien und bestimmten Interessen fortbestehen. Also Fraktionen vergeben Hausausweise an die, die ihre Positionen teilen. Also die CDU-CSU vergibt Hausausweise hauptsächlich an Wirtschaftsinteressen, die SPD halt an Gewerkschaften und sonstige gesellschaftlich organisierte NGOs, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, die schon vor 100 Jahren mit der SPD verbandelt waren. Grüne natürlich und Linke vorrangig hausausweise an allgemeinwohlorientierte Organisationen. Dennoch Unternehmen auch mit dabei bei den Grünen. Und die dritte Feststellung, die Spohr hat, ist, neuartige Lobbyakteure gewinnen an Bedeutung, während klassische Verbände vorrangig auf dem regulären Weg über die Registrierung in den Verbandslisten einen Hausausweis erhielten, bekamen Privatunternehmen, Stiftungen, Thinktanks, Agenturen und Kanzleien vor allem über die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion Zugang. Also insbesondere bei Kanzleien und Public Affairs-Agenturen mangelt es an Transparenz, da diese ihre Klientel gewöhnlich nicht offenlegen müssen. Heißt so viel wie, die Fraktionsvorsitzenden und die Fraktionsgeschäftsführer wissen schon, wie der Hase läuft. Die vergeben nicht die Hausausweise, die ihnen zustehen, an die alteingesessenen Leute, die vielleicht auch mal auffliegen, sondern an noch undurchsichtigere Organisationen wie Kanzleien, Public Affairs-Agenturen, wo man nicht genau weiß, wer ist das, welches Klientel steht dahinter. Und das machen übrigens alle Fraktionen. Ja? Da ist keiner ausgenommen. Wenn du Hausausweise vergibst an eine Kanzlei oder an irgendeine Agentur oder irgendein Think Tank, dann musst du dich wenigstens fragen lassen, wer ist denn das? Persönlich, ich finde, dass das mit den Hausausweisen wie mit dem Lobbyregister laufen sollte. Es muss transparent und öffentlich gemacht werden, abrufbar durch die Bürgerinnen und Bürger. Wer das ist, für wen die einstehen, welches Budget sie haben, einfach alles an transparenter Information, die möglich ist. Und dann möchte ich auch wissen, welcher Abgeordnete sich für welchen Hausausweis eingesetzt hat, damit ich vielleicht rausfinde, warum. An dieser Stelle kann ich aber auch freudig mitteilen, dass das mit den Hausausweisvergaben ein bisschen mehr eingeschränkt wurde, vor allem nach 2015, weil durch Abgeordnetenwatch das ja öffentlich wurde und es diese Untersuchung gab. Dementsprechend gibt es jetzt tatsächlich weniger Lobbyisten mit einem Hausausweis für den Bundestag. Das bedeutet zunächst einmal weniger Transparenz tatsächlich, paradoxerweise. Denn Abgeordnetenwatch hat ja für Transparenz gesorgt, als sie die Hausausweisliste gewonnen haben, so dass man erstmal wusste, wer hat denn überhaupt Zugang. Dann wurde die Hausausweisvergabe stringenter geregelt. Und das wiederum hat dann zu Intransparenz geführt, weil jetzt tatsächlich noch mehr eher in Agenturen und Thinktanks gesteckt wird, was Hausausweise angeht, als jemals zuvor. Und genau das ist das Problem. Keiner weiß, wer das ist und wer dahinter steckt. Also jedes Mal, wenn es irgendwie Transparenzerkämpfung, unter anderem durch Lobby Control oder Transparency International oder Abgeordnetenwatch gibt, jedes Mal reagiert dann der Bundestag, die Parteien, die Fraktionen darauf, indem sie versuchen, die Transparenz ein wenig zu begrenzen. Und das ist natürlich fatal. Solange das möglich ist, kämpfen wir hier permanent David gegen Goliath. Und ja, der Bundestag, seine Abgeordneten und die Bundestagsverwaltung sind hier Goliath. Und wir sind David und wir haben noch nicht mal eine Steinschleuder. Ich hoffe, bis hier an diese Stelle habt ihr durchgehalten und versteht schon, dass das Thema Lobbyismus, Transparenz nicht zwangsweise damit gelöst ist, dass es ein Lobbyregister ist. Das ist tatsächlich der aller geringste Punkt, der jetzt noch erfüllt werden muss. Tatsächlich das, was Amthor gemacht hat, wenn man sich die Fälle wie Strenz anguckt oder Straubinger, es reicht einfach nicht, dass die Bundestagsverwaltung irgendwelche internen Rügen ausspricht. Und selbst wenn es öffentliche Rügen gibt, gibt es darauf kaum Reaktion. Selbst die 20.000 Euro Geldstrafe für Frau Strenz haben nicht wirklich was bewirkt. Also die entsprechenden politischen Berichterstatter, unter anderem Panorama oder Report Mainz, haben natürlich darüber gesprochen. Große öffentliche Debatten hat auch der Fall Strenz nicht ausgelöst. Philipp Amthor löst eine öffentliche Debatte aus, weil er weit verbreitet bekannt ist. Aber der Fall Strenz zeigt, Abgeordnete der hinteren Reihe, die kaum bekannt sind und schon länger im Bundestag sitzen und auf europäischen Gremien noch tanzen, können viel schädlicher sein für die Demokratie und für die Menschenrechte unbeteiligter Dritter tatsächlich, als so ein Philipp Amthor, der sich hier, ich weiß auch nicht, selbst bereichert hat, fernab von Gut und Böse, ziemlich dämlich auch gehandelt hat. Vielleicht dachte er auch, er kommt damit durch, was auch immer. Und der Fall ist ja noch nicht abgeschlossen. Die Bundestagsverwaltung fängt jetzt an, das zu untersuchen. Es gibt eine Anzeige unter anderem, habe ich ja schon letzte Woche erzählt, wegen Bestechlichkeit, wegen Korruption. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls eine bekommen von Herrn Semsrott, unserem allseits beliebten Vertreter von Die Partei im Europäischen Parlament. Hat es zugeschickt per Fax und ich liebe das einfach. Weil nichts geht über Papier und Fax, ja? Kommt mal damit klar, ihr Digitalisierer. Philipp Amthor hat aber gleichzeitig halt diese Tätigkeit für eine US-amerikanische Wirtschaftskanzlei namens White & Case. Und es ist nicht ganz ersichtlich, wofür er eigentlich die 1.000 bis 3.500 Euro pro Monat als Nebeneinkünfte bekommt. Die Kanzlei selber ist nämlich ein Einfallstor für Lobbyismus. Sie hat unter anderem auch Augustus Intelligence vertreten. Also, was genau Herr Amthor da gemacht hat, der übrigens kein vollwertiger Jurist ist, sondern nur das zweite Staatsexamen abgeschlossen hat, soweit ich weiß. Und er darf selber keine Mandanten vertreten. Also, ist nicht ganz klar, was er da eigentlich für eine Nebentätigkeit hatte. Es ist wahrscheinlich wieder sowas, wie wir schon bei Frau Strenz hatten, irgendeine Beratertätigkeit, die eigentlich nur dazu dient, abzusichern, dass man Kontakt zu Herrn Philipp Amthor und damit zum Bundestag und damit zu den Ministerien hat. Und das ist Korruption, meine lieben Freunde. Das ist Vorteilsnahme durch das Amt für sich selber, weil er hält Geld alleine dafür, dass er Kontakt hält zwischen der Firma und ihren Mandanten und dem legislativen Instrument Bundestag und dann wieder den exekutiven Instrumenten, und zwar den Ministerien. Und dann würde ich sagen, es ist hier genau der gleiche Fall wie Augustus Intelligence, nur halt, dass er hier schon länger monatlich bis zu 3.500 Euro erhält, neben seinen über 10.000 Euro Abgeordnetendiäten, ja? Es ist... Und ich habe mir Sorgen gemacht wegen meinem kleinen Podcast und den im Vergleich dazu, trotzdem danke dafür, paar Euro, die ich bekomme. Da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, als ich das meinem Chef gemeldet habe. Und Philipp Amthor als Bundestagsabgeordneter kann einfach so nebenbei 3.500 Euro scheffeln pro Monat, muss das von niemandem rechtfertigen. Und es ist mindestens amoralisch, was er hier macht. Und das ist nicht der Einzige. Bei der CDU-CSU gibt es einige davon. Ich sage nicht alle. Aber dass die Struktur des Deutschen Bundestages dieses zulässt, ist alleine ein Einfallstor für Korruption und Selbstbereicherung. Und das kann so nicht sein. Was ist denn so ein Lobbyregister oder Transparenzregister genannt? Nun ja, darunter versteht man eine öffentlich einsehbare Datenbank, in der Lobbyismus betreibende Akteure zusammen mit Kenndaten über deren Aktivitäten erfasst werden. Ziel ist es, über mögliche Einflussnahmen von organisierten Interessengruppen auf Parlamentarier Transparenz herzustellen. Viele Studien legen übrigens nahe, dass solche Lobbytransparenz zu einem Rückgang von Korruption führt, denn da, wo Licht ist, ist kein Schatten mehr. Jedenfalls nicht da, wo es direkt drauf scheint. Register existieren für die verschiedensten politischen Gremien in verschiedenen Ländern. Es gibt sowohl freiwillige Registrierung als auch gesetzlich vorgeschriebene. Dabei muss man aber festhalten, dass diese freiwilligen Register die einflussreichen Akteure in der Regel nicht erfassen, weil die natürlich darin nicht stehen wollen. Deswegen ist eine gesetzliche Vorschrift von der Registrierung von Lobbyisten und Lobbyverbänden, NGOs etc. pp. Grundsätzlich zu bevorzugen, weil sich da natürlich keiner wegschleichen kann. Wenn man Kontakt zu Abgeordneten will, dann muss man sich halt in das Lobbyregister eintragen lassen und dann muss man sich erfassen lassen. Wie so ein Lobbyregister ausgestaltet werden kann oder sollte, darüber gibt es verschiedene Standpunkte. Viele NGOs sehen in der Überprüfbarkeit und Sanktionierung bei möglichen Nicht- oder Falscheintragungen eine wichtige Voraussetzung für ein überhaupt wirksames Lobbyregister. Es wird in vielen Fällen bemängelt, dass dies nicht umgesetzt wird. In Deutschland, wie gesagt, gibt es auf Bundesebene noch gar keins. Auf den verschiedenen Länderebenen, ich weiß, es gibt in Brandenburg eins. An der Stelle nochmal Grüße an Matthias, der mich darauf hingewiesen hat, dass Hamburg natürlich kein Vollzeitparlament hat. Wie sagen wir es mal, es ist ein Feierabendparlament. Das soll jetzt nicht despektierlich so bezeichnet werden, sondern es ist halt kein Vollzeitparlament, sondern die Abgeordneten sind sozusagen auch nebenbei noch berufstätig. Die meiste Macht liegt in der Landesregierung. Und deswegen ist meine Kritik da an den Grünen vielleicht ein bisschen verquer gewesen. Es braucht nicht zwangsweise, oder doch, es braucht ein Lobbyregister für Hamburg, sowohl fürs Parlament, das sich natürlich von einem Feierabendparlament in ein voll entwickeltes Parlament ausweiten sollte. Ja, also so ein Nebenbei-Parlament ist für auch für eine Stadt wie Hamburg nicht gut. Es verschiebt die Machtverhältnisse von der Legislative viel mehr auf die Exekutive. Und gerade da setzen sich dann die Lobbyisten vor allem in Hamburg ein, weswegen es in Hamburg sozusagen zwei Sachen geben müsste. Ein Lobbyregister für das Parlament, das sich auch weiterentwickeln muss. Und ein Lobbyregister vor allem für die Regierungsebene, damit man da Transparenz von Lobbyismus herstellen kann. Weil da, wenn da auch keine Transparenz ist, dann können sich Lobbyisten natürlich viel einfacher auf der Regierungsebene einsetzen, in den Ministerien und in den jeweiligen Amtssturm. Und das ist natürlich auch fatal. Aber ja, danke Matthias nochmal für den Hinweis. Zurück zu der Ausgestaltung eines möglichen Lobbyregisters auf Bundesebene. Also enthaltene Daten wird empfohlen, auf alle Fälle die Identität des Lobbyisten, Auftraggeber, verfolgte Ziele, zur Verfügung stehende finanzielle Mittel. Wie gesagt, es muss unbedingt auch eine Sanktionierung für Falscheintragungen oder fehlerhafte Eintragungen her. Und ich meine dabei nicht irgendwelche Schussel- oder Schreibfehler, sondern wirklich, wo man nachweisen kann, absichtliche Fehler. Das ist durchaus berechtigt, da zu sagen, hier muss eine Sanktionierung her. Offensichtliche Fehler zum Beispiel, wenn man nicht genau angibt, wer sein Auftraggeber ist, welche Personen alles dazu gehören, oder wenn man falsch angibt, welche finanziellen Mittel da im Hintergrund alle bestehen, welche Unternehmenskonsortien so zum Beispiel auch alles dahinter ist. Solche Fehler meine ich. Oder solche Nichtangaben oder Falscheintragungen. Übrigens auch an der Stelle, es gibt sehr viele Lobbyisten, nicht nur NGOs, sondern auch auf der Unternehmens- und Wirtschaftsseite, die durchaus so ein Lobbyregister befürworten. Also die Mehrheit ist tatsächlich dafür, da es zu Transparenz führt, da es die Konkurrenz dann doch in seine Schranken weist. Also alle Unternehmerinnen und Unternehmer oder Wirtschaftsverbände, die genau wissen, dass die Kanzleien und Thinktanks und was hast du nicht gesehen, mit viel mehr finanziellen Mitteln irgendwo im Schatten agieren können. Das ist natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil für andere Verbände. Und deswegen wollen gerade die, die in diesem Wettbewerb nicht so vorne mitspielen können mit den großen finanziellen Playern, dass ein Lobbyregister eingeführt wird, damit man mit offenem Visier sozusagen um die Abgeordneten und ihre Aufmerksamkeit kämpfen kann. Es würde für ein Gleichgewicht der Kräfte sorgen oder wenigstens eine Angleichung der Kräfte, auch bei der Interessenvertretung, was Wirtschaftsverbände und Arbeitgeberverbände und alles sowas angeht. Also auch die wollen in der Mehrheit tatsächlich ein Lobbyregister. Was die unendliche Geschichte um das Lobbyregister für den Deutschen Bundestag angeht. Seit 1972 gibt es eine öffentliche Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern, in der neben Namen des Verbandes diverse Adress- und Kontaktdaten, Vorstand, Geschäftsführer und Vertreter der allgemeinen Interessengebiete und die Zahl der Mitglieder freiwillig angegeben werden können. Hier ist die Betonung auf freiwillig angegeben werden können. Mit der Registrierung sind keine Rechte und keine Pflichten verbunden. Es ist auf Verbände beschränkt, während Auftragslobbyisten, Rechtsanwälte, Denkfabriken und NGOs nicht erfasst werden. Es existieren keine Budgetinformationen und eine Eintragung ist nicht verpflichtend. Also wir haben sozusagen kein existierendes Lobbyregister. Wir haben nur eine Liste, die irgendwie freiwillig ist und noch nicht mehr für alle Lobbyisten irgendwie freiwillig ist, sondern im Großen und Ganzen sehr viele Leute, die da nicht runterfallen, also praktisch gibt es keins. Es gibt nur diese komische Liste und wie gesagt, das werden wir gleich hören, die CDU und CSU bezieht sich da permanent drauf, aber es ist eigentlich nichts. Eine Regelung, wonach eine Registrierung Voraussetzung für den Zugang zum Beispiel zu Anhörungen sein sollte, wurde kurze Zeit nach Inkrafttreten dieser öffentlichen Liste wieder ausgesetzt. Daher wird die Verbändeliste von vielen NGOs und auch von der Bundestagsopposition als nicht sehr transparenzfördernd angesehen. Das ist noch übertrieben nett. Es gab mittlerweile mehrere Gesetzesanträge zur Einführung eines leistungsfähigeren und eher transparenteren Lobbyregisters. Und hier fängt die unendliche Geschichte an. Denn 2011 stellen Die Linke und Bündnis 90 die Grünen Anträge zur Einführung eines Lobbyregisters zusammen mit einem Antrag der SPD zur Schaffung von mehr Transparenz beim Einsatz externer Personen in der Bundestagsverwaltung. Darüber wurde am 7. April 2011 im Bundestag debattiert. Gefordert wurde unter anderem die Nennung von Auftraggebern der Lobbyisten, die Bezifferung von finanziellen Ausgaben und die Einrichtung eines legislativen Fußabdrucks, also das, was ich schon vorhin mal erwähnt habe, worauf ich vielleicht irgendwann nochmal detaillierter eingehen werde. das, was sie in Polen haben, dass man mal sieht, wer denn alles so bei der Formulierung des Gesetzes beteiligt war, auch welche Lobbyverbände und welche Lobbyisten so generell. Und wenn wir ein Lobbyistenregister hätten, dann könnten wir auch sehen, für wen diese Lobbyisten so tätig sind. Und was sie vielleicht damit bezweckten, bestimmte Passagen des Gesetzes so zu haben, wie sie dann rauskommen. Aber das ist alles halt in 2011 dann abgelehnt worden. Und zwar mit vereinten Kräften von CDU, CSU und der FDP. Im November 2014 erarbeitete die Linke einen neuen Gesetzesvorschlag zur Einführung eines Registers. Auch darüber wurde nicht entschieden. Im Juni 2016 wurde ein Gesetzesvorschlag der Opposition aus Linke und Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag abgelehnt. Damals beschwerte sich der Justiziar der Unionsfraktion, Hans-Jürgen Uhl, CSU, dass es zu einer Diskriminierung und Stigmatisierung von Interessenverbänden führen würde. Das Vorbringen und Anhören von Einzelinteressen dürfe nicht kriminalisiert werden. Also die CDU, CSU kommt immer mit, ja, Interessenvertretung und Interessenvertreter wollen doch was Gutes, wenn es um Lobbyismus geht. Und vergessen dabei immer oder ignorieren einfach, dass ihr Lobbyismus in der Regel mit Unternehmern zu tun hat, die Eigeninteressen haben, während andere Verbände wesentlich weniger Einfluss im Deutschen Bundestag auf Abgeordnete haben, als zum Beispiel die Firma BMW. Ja? Es gibt einfach eine Übermacht an Einfluss durch Unternehmerinnen, durch Wirtschaftsverbände, durch Arbeitgeberverbände. Da gibt es einfach eine riesige Ungleichheit der Kräfte. Und diese Ungleichheit will natürlich die CDU, CSU so beibehalten, weswegen sie grundsätzlich gegen dieses Lobbyregister sind. Wenngleich einige Unternehmer, wie gesagt, so ein Lobbyregister gerne hätten, damit sie sich gegen die anderen größeren Verbände auch mal durchsetzen können. In dem Vertragsentwurf zwischen Union und SPD für die Koalition hieß es am Anfang 2018 übrigens noch, ich zitiere, wir wollen mit einem verpflichtenden Lobbyregister Transparenz schaffen, ohne wirksames Regierungshandeln oder die freie Ausübung des parlamentarischen Mandats einzuschränken. Kurz vor Abschluss der Verhandlungen fiel dieser Satz, dieser Mini-Mini-Mini-Mini-Satz übrigens aus dem Koalitionsvertrag wieder raus. Vor allem die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat die Verabschiedung eines Lobbytransparenzgesetzes und eines verpflichtenden Lobbyregisters bis heute verhindert. So, und an der Stelle haben wir jetzt ein bisschen Spaß, denn ich habe die verschiedensten Reden von CDU- und CSU-Politikern rausgesucht, die wohlbekanntesten in den letzten Jahren, in denen die Linke und die Grünen und die SPD und die Linke und die Grünen zusammen und die SPD und die Grünen und die Linken zusammen, wie auch immer, versucht haben, ein Lobbyregistergesetz in den Bundestag einzubringen, und das ist in der Regel immer an der CDU-CSU gescheitert. Und die CDU-CSU-Fraktion hatte dafür in jeder Legislatur irgendeinen Go-To-Guy, also einen Freund der Lobbyisten, der ein Feind des Lobbyistenregisters ist. Und es sind schon ziemlich lustige Sachen bei diesen Reden herausgekommen. In der Regel gleichen sie sich aber auch. Und gerade deswegen finde ich, ist es super tolle Unterhaltung. Fangen wir an mit der Rede von Bernhard Kaster 2015, auch damals ein Antrag für ein Lobbyistenregister. Bernhard Kaster ist von natürlich der CDU. Und mal ein paar Hintergründe zu Herrn Kaster. Den hört ihr nämlich gleich noch zwei, dreimal. Er war, wie gesagt, bis zur Legislaturperiode 2017 der Go-To-Guy der CDU-CSU-Fraktion für solche Reden im Deutschen Bundestag. Denn er war von 2002 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wie 2015 herauskam, als Abgeordnetenwatch tatsächlich diese Liste mit den von den Fraktionen genehmigten Hausausweisen bekam, Stellte sich raus, Herr Kaster hat in seiner Funktion als Sicherheitsberater der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Jahr 2015 an der Vergabe von Zugangsberechtigungen zum Bundestag für insgesamt 391 externe Interessenvertreter mitgewirkt. Das entspricht mehr als der Hälfte der insgesamt 620 von der CDU-CSU herausgegebenen Hausausweise. Könnte man sich ja denken, ist ja der Sicherheitsbeauftragte der Fraktion, ist sicherlich sehr, sehr normal. Nun ja, ist ein bisschen komplizierter, denn die Sicherheitsbeauftragten der im Bundestag vertretenen Fraktionen für die Ausstellung einer Zugangsberechtigung von Bundestagsverwaltungen sind immer dann beteiligt, wenn eine solche nicht über die sogenannte Verbändeliste des Bundestags ausgegeben werden konnte. Heißt so viel wie, wenn du nicht auf dieser Verbändeliste, die ja freiwillig ist, registriert bist, dann kriegst du auch nicht einfach so einen Hausausweis, sondern dann muss der Sicherheitsberater der jeweiligen Fraktion mitmachen. Das ist übrigens hauptsächlich dann notwendig, wenn du keine Verbände oder Vereine hast, sondern ein Unternehmen. Und da die CDU-CSU hauptsächlich Unternehmer- und Wirtschaftslobbys Hausausweise verschafft hat, war natürlich Herr Kastner immer mit von der Partie, hatte dadurch übrigens auch einen sehr, sehr großen Einfluss in der Fraktion und vermutlich die besten Kontakte zu den verschiedensten Lobbyisten in Berlin und überhaupt. Denn wer einen Hausausweis wollte, musste gut mit ihm können. Deswegen ist es, glaube ich, an dieser Stelle kein großer Spoiler, wenn ich euch sage, dass Herr Kastner ein absoluter Gegner von einem Lobbyregister war. Er sah das als eine Art bürokratisches Monster an, das Bundestagsabgeordnete in das falsche Licht drücken würde und sie in irgendeiner Art und Weise diskriminieren könnte. Aber hören wir uns mal die allererste Rede, die ich von Herrn Kastner herausgefunden habe, zum Lobbyregister 2015 an. Ich sage nicht, dass es seine allererste Rede zu diesem Thema ist. Ich sage nur, es ist die erste Rede, die ich so gefunden habe, aus dem Jahr 2015. Wie gesagt, 2017 schied er aus dem Bundestag aus. Aber ich habe hier wirklich zwei aus dem Jahr 15 und 16 von Herrn Kastner noch. Also beide unglaublich fabelhaft in ihrem Unterhaltungspotenzial jedenfalls.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, 2008, 2009, dann 2011 und jetzt 2015. Da sind Sie wieder, die Anträge zum Lobbyistenregister. Man kann festhalten, Ihre Wiedervorlage für alte Hüte, die funktioniert. Das funktioniert wirklich.
Ich glaube, man könnte es ganz gut zusammenfassen mit: Der Vertreter der CDU-CSU, der zuständig ist für das Thema Lobbyregister, ist ziemlich genervt, dass die Opposition damit immer wieder ankommt und versucht, Transparenz herzustellen. Und nun ja, er wird es jetzt gleich wieder mal abschmettern, denn es gibt ja Transparenz im Deutschen Bundestag.
Transparenz im Deutschen Bundestag ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und wenn dennoch in der Öffentlichkeit gelegentlich der Eindruck aufkommt, in der Gesetzgebung würden Interessen einseitig gegenüber anderen Interessen bevorzugt oder die unterschiedlichen Interessen nicht richtig abgewogen, müssen wir darüber debattieren und reagieren. Wir müssen dann aber auch ehrlich und fair auch zu uns selber sein. Es macht doch keinen Sinn, ständig mit beliebten politischen Kampfbegriffen umzugehen und dabei bewusst die tatsächlichen parlamentarischen Abläufe ganz auszublenden. Und dann populistisch einen klassischen Schaufensterantrag zu stellen, den Sie wiederholt vorlegen, klassische Schaufensteranträge sind das, wider besseren Wissens.
Ja, also diese Reden im Deutschen Bundestag sind ja dafür berühmt und berüchtigt, dass sie schaulaufen sind im Großen und Ganzen. Herr Kaster beschwert sich, dass die Opposition den Job macht, den die Opposition zu machen hat, und zwar die Regierung immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass ihre Gesetzestexte nicht sonderlich umfangreich sind. Vor allem beim Thema Lobbyregister gibt es ja überhaupt keine. Der Bundestag selber kümmert sich nicht drum und die CDU-CSU ist nicht dafür bekannt, dass sie sich tatsächlich um das Thema Transparenz oder Lobbyregister kümmert. Deswegen und nur deswegen bringt die Opposition diese Gesetze auch immer wieder ein. Es ist nicht die Aufgabe der Opposition übrigens, dass das Gesetz der CDU und CSU gefällt oder der FDP. Die könnten ja einen eigenen Gesetzesentwurf anbringen, wenn sie wirklich mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise sich anfreunden könnten, also wenn sie wirklich Interesse hätten an einem Lobbyregister, könnten sie ja die Vorschläge von den Grünen oder von den Linken oder von der SPD nehmen und eigene Vorschläge machen. Darauf wartet übrigens selbst die SPD bei ihrem Koalitionspartner schon eine ganze Weile. Die CDU hat in 2019, glaube ich, noch versprochen, demnächst mal mit einem eigenen Gesetzesentwurf zu kommen. Und da wir ja mittlerweile schon an die 15 Jahre von den verschiedensten Gesetzestexten und Entwürfen der Opposition profitieren könnten, liebe CDU, CSU, dürfte es doch gar nicht so schwer sein, einen Gesetzestext auf eurer Seite hinzukriegen, der selbst euch gefällt. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird der Opposition nicht gefallen und er wird den reichlich wenigsten NGOs gefallen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber ihr könntet ja wenigstens mal einen Vorschlag machen und nicht nur rummeckern.
Interessenvertretung gehört zum Wesen der parlamentarischen Demokratie. Interessensvertretung ist für jeden Abgeordneten Hauptwesensmerkmal seiner Tätigkeit. Und das fängt bei den Interessen und Wünschen aus dem Wahlkreis, fängt dies an. Aber bei Ihren Anträgen möchten Sie immer den Eindruck aufkommen lassen, Sie möchten gerne unterscheiden zwischen guten Interessen und bösen Interessen. Oder wie es einmal in der Kommentierung einer großen Zeitung formuliert war, böse Interessenvertreter nennt man Lobbyisten und gute Interessensvertreter nennt man Nichtregierungsorganisationen.
Ich glaube, an der Stelle ist dann auch ziemlich klar, warum Herr Kaster für das Thema so zuständig war. Auf alle Fälle ist das Problem nicht die Interessenvertretung. Und das müsste er eigentlich auch wissen, es sei denn, er lebt in seiner eigenen Blase, in der tatsächlich Korruption zum Beispiel eine gute Idee ist, in der es auch in Ordnung ist, dass man Nebeneinkünfte hat, die nichts mehr mit Interessenvertretung zu tun haben, sondern reine Manipulation der Abgeordneten. Und wir können an einer langen Zeitlinie festhalten, dass das Ansehen der Politiker im Deutschen Bundestag einfach mal gelitten hat über die Jahre, vor allem dann, wenn immer mal wieder rauskam, dass diese Nebentätigkeiten, Nebeneinkünfte, die sie hatten, also nicht alle Nebentätigkeiten sind ja schlecht, eher Korruption als alles andere waren, indem sich eine Handvoll weniger bereichert haben und der Abgeordnete davon auch noch was hatte. Und diese Aufdeckungen haben natürlich mit der Zeit zugenommen, nicht nur, weil mehr und mehr guter Journalismus passiert ist, sondern auch, weil wir solche NGOs unter anderem wie Abgeordnetenwatch oder Lobbyregister oder Transparency International haben, die immer und immer wieder nachfragen, vor Gericht ziehen, versuchen, Informationen und Transparenz herzustellen. Das stört natürlich die CDU/CSU, das stört Herrn Kaster und das gefällt ihm so nicht. Deswegen versucht er aus der Opposition die Bösen zu machen und zu behaupten, dass sie was gegen Interessenvertreter haben und dass sie versuchen, da irgendwie einen Keil zwischen gut und schlecht zu treiben. Dabei geht es nur um das Prinzip, dass man hier Transparenz herstellt. Und ich würde mal unterstellen, das Prinzip gefällt Herrn Kaster schon nicht.
Über all dies lässt sich noch weiter streiten, wie wir Öffentlichkeit noch weiter perfektionieren können. Aber was nicht geht, und das finde ich auch beschämend, dass solche Anträge, wie heute zum Beispiel bei der Begründung im Antrag der Grünen, wie folgt begründet werden. Es geht um einen Antrag im Deutschen Bundestag. Begründung: die Durchsetzung von Interessen gehe mit illegitimen Vorteilen oder Geldzahlungen einher. Korruption, Klüngelwirtschaft und undurchsichtige Mauscheleien beschädigten die demokratischen Institutionen und zerstörten das Vertrauen in die Politik. Sie wissen ganz genau, dass das nicht der Deutsche Bundestag ist. Wider besseren Wissens sollten wir auch, wenn es um die Begründung eines solchen Antrages geht, so nicht über unser Parlament sprechen. Wir sollten stolz darauf sein, welche Kultur wir hier auch im Deutschen Bundestag zu diesem Thema haben.
Ich glaube, die Grünen haben das schon ganz gut formuliert und beantragt. Natürlich ist es immer, die Opposition hat das Vorrecht, ein wenig zu übertreiben und ein wenig anzuspitzen und zuzuspitzen. Nichtsdestotrotz, Herr Kaster hat natürlich recht. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages verfolgt diese Eigenbereicherung nicht so offenkundig wie Herr Amthor. Dennoch gibt es sie. Es gibt die Nebentätigkeiten, es gibt das Fehlverhalten von Abgeordneten, Es gibt die Nebeneinkünfte, die nicht gemeldet wurden. Das habe ich heute in zwei Beispielen, nur in zwei Beispielen genannt. Es gibt einige andere auch. Und natürlich, und so ist es wie in fast jeder Institution, über die wir uns aktuell unterhalten, keiner lobt einen, wenn er seinen Job richtig macht. Sondern es gibt immer einen großen Aufschlag und große Empörung, wenn der Job nicht richtig gemacht wird. Da kommt dann das große Schlaglicht und da ist dann auch Aktionismus gefragt, ja. Und ich will nicht Aktionismus haben und das will, glaube ich, Herr Kaster auch nicht. Aber ich will auch endlich mal eine Antwort auf das Problem hier und das Problem ist mangelnde Transparenz. Und wenn die Studien belegen, dass so ein Lobbyregister gegen Korruption zum Beispiel hilft, solche Fälle wie bei Herrn Amthor, wenn wir mehr Strafen haben gegen Abgeordnete, die gegen die Verhaltensregeln verstoßen, und zwar richtige Strafen, wenn wir zum Beispiel uns mal darüber unterhalten, braucht es diese Nebeneinkünfte überhaupt? Können wir nicht Beratertätigkeiten in bestimmter Form verbieten? Ja, das ist kein Berufsverbot, denn ein Politiker bekommt eine Diät und kann von mir aus auch die Nebentätigkeit ausführen, die er schon hatte, als er in den Bundestag gekommen ist, oder irgendeine andere Nebentätigkeit, die absolut notwendig ist. Aber wollen wir nicht wenigstens mal darüber reden? Über bestimmte Verbote, über höhere Strafen, vielleicht mal einen Mandatsentzug, wenn jemand korrupt ist und das nicht mehr einfach so den jeweiligen Leuten überlassen, dass sie sagen, ich trete jetzt nicht zurück, selbst wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt. Also ist das wirklich fernab der Denkweise der CDU-CSU, dieser Law-and-Order-Partei, dass das freie Mandat auch entzogen werden kann, wenn es einen ganz klaren Verstoß gegen Recht und Ordnung gibt und einen klaren Verstoß eines Abgeordneten gegen das Wohl aller. Und ich würde mal sagen, eine Selbstbereicherung ist ein ziemlicher Verstoß gegen das Wohl der gesamten Gesellschaft und der Interessen eines, die ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag zu vertreten hat. Und das sind nicht hauptsächlich seine eigenen, sondern das sind auch die Interessen seines Wahlkreises, der Bürgerinnen und Bürger, die ihn gewählt haben und so generell aller Bürgerinnen und Bürger des Landes. Und ich würde mal sagen, dass ein Philipp Amthor das überhaupt nicht getan hat. Ich würde auch sagen, es gibt einige Bundestagsabgeordnete, die das auch nicht so richtig tun. Und für diese Fälle sollte man mal einen Handlungskatalog bereitlegen. Nicht nur dieses Lobbyregister, das jetzt hoffentlich endlich mal kommt, sondern auch ein Antikorruptionsgesetz zum Beispiel für den Deutschen Bundestag mit den entsprechenden Sanktionierungen. Nicht mehr der Bundestagsverwaltung alleine überlassen, wann wer bestraft wird und nur mit einem internen Dudu davonkommt oder mal einer öffentlichen Rüge, die überhaupt nichts bedeutet. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann mal ein Ordnungsgeld, wenn die öffentliche Debatte darüber es gar nicht anders zulässt, beziehungsweise die Hinweise unter anderem aus Brüssel, sondern mal so richtig dolle Strafen für Abgeordnete, auch mal einen Mandatsentzug, vielleicht auch mal festhalten, dass ein Abgeordneter, der Korruption begangen hat, vielleicht für 5 Jahre nicht mehr in irgendeiner Art und Weise für ein Parlament antreten darf. Ich bin mir ziemlich sicher, einige werden mir widersprechen, sagen, dass das verfassungswidrig ist. Ich sage nur, es sollte mal auf den Tisch und es sollte mal diskutiert werden, denn es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man im Strafgesetzbuch festhält, dass auch bestimmte Wahlrechte einem entzogen werden können, ja? Nicht nur direkt, sondern auch indirekte Wahlen. Das gibt's für Verbrecher schon. Und ich finde, Korruption ist kein Kavaliersdelikt. Genauso wenig wie zum Beispiel Steuerhinterziehung. Aber das kommt nicht mal vor in der Debatte. Übrigens auch bei den anderen Parteien nicht. Keiner will mal darüber reden, dass wir hier absolut lasche Sanktionen haben, wenn es um Korruption durch Abgeordnete geht. Und das regt mich vor allem deswegen auf, weil ich genau weiß, dass Philipp Amthor mit dem Ganzen durchkommen wird. Unter anderem auch, weil die anderen Parteien aus Eigennutz auch kein Interesse daran haben, hier härtere Strafen umzusetzen, selbst wenn sie erstmal an der Regierung wären. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass es eine Regierung in den nächsten Jahrzehnten geben wird, ohne CDU-CSU an der Spitze. Vielleicht, wenn irgendwo ein Meteorit einschlägt, wird das sich mal ändern. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass sich irgendwie eine politische 180-Grad-Drehung in den nächsten Wochen und Monaten einstellen wird, die dazu führt, dass nicht die CDU-CSU den nächsten Kanzler stellt. Momentan zeigen die Umfragen jedenfalls in keinster Weise darauf hin, dass nicht irgendjemand von der CDU oder CSU demnächst wieder den Kanzler stellen wird. Und deswegen wird Philipp Amthor das auch aussitzen und damit durchkommen und weiterhin im Deutschen Bundestag sein und irgendwann seine zweite Karriere durchstarten. Weil das so ist in diesem Land. Und das ist einfach mal zum Kotzen. Und da muss auch mal Kritik an den anderen Parteien genannt werden, weil die könnten jetzt mal fragen, ja, was ist denn hier mit Sanktionen, ja? Wie wäre es denn mal mit Abgeordnetenverbot, nachdem so ein Korruptionsskandal war? Ich lese hier gerade, dass Wolfgang Schäuble der Bundestagspräsident sagt, Amthor hat gegen keine geltenden Regeln verstoßen. Ja, die geltenden Regeln sind ja auch Bullshit. Die haben so große Grauzonen, dass da sogar Raumschiff Enterprise durchkommen würde. Aber kommen wir mal zu der zweiten Rede von Herrn Kaster. In 2016 gab es wieder mal einen Antrag für ein Lobbyregister, diesmal von der Linken. Und Herr Kaster war wie immer der Go-To-Guy der CDU-CSU-Fraktion, diese Rede zum Abschmettern eines Lobbyregisters im Deutschen Bundestag zu halten.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn drei Punkte, drei Informationen vorwegstellen. Zum einen, seit 1972 gibt es öffentliche Anhörungen im Deutschen Bundestag und seitdem wird im Bundestag eine öffentliche Verbändeliste geführt.
Ja, Herr Kaster, eine freiwillige Liste, die noch nicht mal alle erfasst und wie gesagt freiwillig ist und damit das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist.
Dort sind über 2200 Interessenvertretungen registriert, immer aktualisiert, transparent sortiert nach Lobbybereichen. Und diese Liste ist dann auch die Grundlage für öffentliche Anhörungen. Und der zweite Punkt, den ich vorwegstellen will, ist folgender. Transparency International hat bereits im Integritätsbericht 2012 festgestellt, und da kann ich zitieren, die Transparenz des Bundestages kann als sehr hoch eingestuft werden.
Er zitiert übrigens hier im Jahr 2016 Transparency International Berichte aus dem Jahr 2012. Fand ich schon ziemlich komisch, deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Und tatsächlich, es gibt diesen nationalen Integritätsbericht für Deutschland aus dem Jahr 2012, aber wie gesagt 2012 und er hält die Rede in 2016. Und da gibt es einen Kommentar und er heißt tatsächlich, die Transparenz des Deutschen Bundestages kann als sehr hoch eingestuft werden. Danach geht's weiter. Da die Bereitstellung von maschinenlesbaren Daten, wie die beispielsweise von Externen zu den Themen Parteispende oder Bundeshaushalt geleistet wird, derzeit nicht gegeben ist, wird nicht der Höchstpunktwert erteilt. Worum es hier in dem Bereich geht, auf den sich Herr Kaster bezieht, ist Transparenz in der Praxis bei der Veröffentlichung durch die Bundestagsverwaltung und das Parlament an sich von Parlamentskorrespondenz, von Parlaments Gesetzesblättern, von Anträgen, von kurzen Anfragen, von langen Anfragen, also alles das, was der Deutsche Bundestag in den Fraktionen so generell macht. Alles das, was er an Papier und Informationen so produziert. Es geht also überhaupt nicht um die Transparenz durch Abgeordnete oder um die Transparenz von Lobby oder Lobbyismus oder Interessenvertretung innerhalb des Parlaments, sondern nur darum, wie das Parlament mit der Information gegenüber dem Bürger umgeht. Und dann auch nur da dezidiert um Gesetzestexte, Gesetzesentwürfe und alles sowas. Also was Herr Kaster hier gemacht hat, ist nicht falsch. Es ist halt nur nicht das ganze Bild. Und so argumentiert die CDU-CSU öfters mal und durch Herr Kaster besonders. Aber hier im nächsten Abschnitt wird es ja besonders krass, wirklich. 2016 war der absolute Höhepunkt seiner Reden zu dem Thema. Da erklärt er gleich, dass die Expertinnen und Experten, die zum Thema Lobbyismus und Lobbyregister eingeladen wurden, mittlerweile ein bisschen unmütig sind, immer mal wiederzukommen. Und wer daran schuld ist.
Und ich konnte den Unmut auch von Experten verstehen, die bereits öfters zu diesem Thema, zu einer solchen Anhörung bereits eingeladen waren, die die Frage gestellt haben, warum wird in jeder Legislaturperiode über fast identische Anträge diskutiert, ohne dass bei der x-ten Auflage nicht einmal längst bekannte Kritik in juristischer Weise auch aufgearbeitet ist. Es sind immer die gleichen Anträge. Und jetzt debattieren wir wieder, ich sage jetzt wirklich bewusst, diese modrigen Anträge, die niemals aktualisiert worden sind, müssen wir jetzt noch mal hier debattieren, weil das mit zur Inszenierung und Mitgestaltung einer Veranstaltung der Fraktion Die Linke gehört.
Ja, was soll man sagen? Herr Kaster ist halt von der CDU/CSU. Es ist nicht die Aufgabe der Opposition, seine Arbeit zu machen. Er sollte die Vorschläge der Opposition aufgreifen, wenn er irgendeinen Hauch von Anstand hätte und das Problem von fehlender Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sehen würde, was vor allem Lobbyismus im Bundestag angeht, und die vorgebrachten Einwände unter anderem der Experten auch mal durch die Fraktion aufarbeiten lässt, und zwar durch die Fraktion der CDU/CSU. Vielleicht sind ja die Experten genervt, dass die Regierungspartei es immer noch nicht geschafft hat, das Thema mal aufzugreifen, und warum sie schon wieder ankommen mussten, obwohl schon längst Vorschläge auf dem Tisch liegen, die tatsächlich mal von der Union hätten bearbeitet und aufgegriffen werden können. Vielleicht sind sie ja deswegen genervt, Herr Kaster. Und jetzt zum Abschluss. Wie gesagt, Herr Kaster ist nicht mehr im Deutschen Bundestag und das ist so ein Verlust. Aber hier wird er nochmal richtig rührselig, wie engmaschig mittlerweile doch die Regeln für die deutschen Bundestagsabgeordneten sind und dass das doch dazu führt, diese Komplettüberwachung und Kompletteingrenzung, dass gar keiner mehr in den Deutschen Bundestag als Abgeordneter will, weil die Arbeitsbedingungen doch so katastrophal sind, so schlimm eingeschränkt, so schlimm sanktioniert, wenn sie mal den kleinsten Fehler machen. Puh, ey, die CDU echt.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Jahren unser Mandat schon sehr weit reguliert, man kann auch sagen eng reguliert. Ich gebe mal so Stichworte: Verhaltensregeln, Nebentätigkeiten, Strafbarkeit, Abgeordnetenbestechung. Und für all diese Einzelmaßnahmen, die wir beschlossen haben, gab es jeweils gute Gründe oder auch Einzelfälle, die uns dazu veranlasst haben. Aber lassen Sie mich auch sagen, und das gebe ich ganz persönlich zu bedenken, wie ist die Wirkung in der Summe? In der Summe? Und wenn ich sehe, dass jetzt in gut einem Jahr wieder ein neuer Deutscher Bundestag gewählt wird, da steht an in verschiedenen Wahlkreisen wieder die Frage, wer ist künftig neu bereit, seine persönliche Lebens- und Berufsbiografie für 4, 8 oder 12 Jahre zu unterbrechen, um dem eigenen Land, der eigenen Heimat zu dienen und sich zu engagieren. Auf welche Arbeitsbedingungen trifft er denn hier im Deutschen Bundestag? Und das ist eine Frage, was für eine Vorstellung man von einem Parlament hat. Wen möchte man hier sitzen haben? Und da könnte ich jetzt viel dazu sagen, wie die Strukturen, die Berufsstrukturen in den Fraktionen, wie unterschiedlich die sind. Und da stellen wir uns schon die Frage, welche Arbeitsbedingungen finden wir vor, wie weit ist Vertrauen da, wie weit sind notwendige Reglementierungen notwendig. Das hat was mit dem Selbstverständnis des Abgeordnetenmandates zu tun. Und da kann durchaus die Frage gestellt werden, welche Motivation zum Beispiel ein Selbstständiger hat. Menschen, die fest im Berufsleben stehen, sie zu motivieren, das Wagnis einer Wahl und des freien Mandates auf sich zu nehmen. Wenn er beispielsweise weiß, dass er künftig in der Konsequenz ihres Antrages künftig Gesprächsnotizen ständig festzuhalten hat, mit wem er wo über was gesprochen hat. Das war das Thema, das steht nicht im Antrag drin, aber die Konsequenz. Und darüber wurde ja auch so in der Anhörung gesprochen. Und es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen, die das praktizieren, was nicht zu kritisieren ist. Aber Sie möchten das als Zielrichtung für das Parlament in diese Richtung hineinbringen.
Boah, ey. Oh. Das ist übrigens immer noch im Großen und Ganzen die Meinung der CDU/CSU-Fraktion. Selbst wenn sie sich jetzt irgendwie zähneknirschend nach dem Fall Amthor darauf einigen, mit der SPD zusammen ein Lobbyregister zu machen, wird das ein doch eher, naja, geknebeltes Lobbyregister, bin ich mir ziemlich sicher. Nichts auch nur annähernd irgendwie sanktionsmäßig, wenn es zu Falsch- oder Fehlmeldungen kommt oder Weglassen von Informationen. Und genau hier haben wir dann gehört, dass es anscheinend eine Belastung ist für Abgeordnete, aufzuzeigen und aufzuzeichnen, mit wem sie alles sich treffen, wann, wo und warum. Wie gesagt, das müssen die Abgeordneten nicht selber machen und das weiß Herr Kaster auch. Das machen die Mitarbeiter des jeweiligen Abgeordneten. Die haben Kontrolle über seinen Kalender, die können das weiterleiten. Das muss er nicht selber machen. Er muss nur dafür sorgen, dass das an die entsprechenden Stellen geleitet wird und transparent gemacht wird. Das ist überhaupt kein Zeitaufwand für ihn. Die Arbeit machen andere. Aber er will halt gerne das Argument haben, damit er behaupten kann, Selbstständige würden nicht in den Bundestag mehr kommen, wenn es ein Lobbyregister gibt und wenn sie doch so transparent sein müssen, weil sie Angst haben müssen, das nicht richtig zu machen und dann gibt es Strafen. Oh, alles am Thema vorbei. Alles reine Strohmann-Argumentation von ihm hier. Und das geht so weiter durch. Ich hänge euch mal die Aktuelle Stunde des Deutschen Bundestages dazu an, zum Thema Amthor. Gab es ja dann nochmal eine Diskussion über Lobbyregister, das schaffe ich jetzt leider nicht mehr, hier heute in diesem Podcast einzubauen. Vielleicht komme ich nochmal irgendwann später darauf zurück, aber für die anstehende Diskussion, ob es im Deutschen Bundestag ein Lobbyregister geben wird, noch in dieser Legislaturperiode, seid ihr jetzt argumentativ ziemlich gut vorbereitet. Mit welchem Bullshit wir uns in Zukunft hier auch beschäftigen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch am 19.06.2020 waren das im Großen und Ganzen die Argumente, die gegen ein Lobbyregister gesprochen haben, weil dieser Bullshit immer wieder von der CDU/CSU kommt. Dass es zu aufwendig ist, dass es Leute vom Parlament abhält, dass es ein Misstrauen gegenüber den Parlamentariern implizieren würde, alles völliger Unsinn. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die CDU will einfach nicht aufdecken, mit wem sie alles so Kontakt hat, wenn der Bürger mal nicht genau hingucken kann, weil es keiner offenlegt. Meine Fresse. Oh, okay, es ist spät abends am Sonntag. Zum Abschluss. Ich hoffe, ich konnte das eine oder andere hier noch mitgeben. Noch ein bisschen unterhalten mit den Audioclips aus dem Deutschen Bundestag. Ich habe so viel Zeug davon gesammelt mittlerweile, dass ich wahrscheinlich noch eine dritte Folge allein mit den Audioclips machen könnte. Aber guckt euch auf alle Fälle die aktuelle Debatte dazu an. Es gab eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag am 19.06.2020. Wie gesagt, hänge ich euch in die Shownotes. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, sehr interessantes Thema. Und wie gesagt, mit dem Lobbyregister ist der Kampf gegen Korruption und Machtmissbrauch von Bundestagsabgeordneten nicht beendet. Es ist ein kleines Steinchen in dem ganzen Konzept. Sowas wie zum Beispiel eine legislative Fußnote wäre auch nicht schlecht, aber vielleicht komme ich dazu irgendwann nochmal. Grundsätzlich ist dieses Konzept sehr, sehr interessant, dass man mal festhält, welche Lobbyisten haben an welcher Stelle wie mitgearbeitet, damit man, wie gesagt, Rückschlüsse darauf führen kann, warum. Und sonst wünsche ich euch einfach mal an der Stelle einen schönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag. Unterstützt den Podcast, wie ihr wollt. Finanziell gebt Feedback, schickt mir Audiokommentare, empfehlt den Podcast weiter. Was euch glücklich macht, um den Podcast zu unterstützen, macht auch mich glücklich. Und sonst, ja, in 2 Wochen ist endlich Urlaub. Urlaub von Podcasten, Urlaub von Twitter und Urlaub von Social Media. Ich mache dann 3 Kreuze. Und nach einem Monat hören wir uns dann wieder. Aber die nächsten beiden Folgen werden nochmal richtig schön. Ich habe noch 2, 3 interessante Gespräche geführt. Mal sehen, was ich davon noch vor dem Sommerurlaub verarbeiten kann. Freut euch schon mal. Auf alle Fälle hier an der Stelle dann. Wir hören uns. Bis bald.